Jonas, Alper, willkommen.
Ha, schön, hier zu sein.
Ihr seid wieder zurück in Deutschland. Wie fühlt ihr euch?
Es ist, ey, wir haben das gute Wetter mitgebracht.
Ja?
Also
ja,
es ist wirklich, also während wir in Cannes waren, hatten wir Traumwetter und hier hat es die ganze Zeit geregnet und dann kamen wir zurück und dann zack, 29 Grad.
Fühlt ihr euch jetzt wieder so richtig Allmann?
Auf jeden Fall. Jonas hat es nicht geschafft, aus Frankreich zurückzukommen, ohne 4 verschiedene Allergien am ganzen Körper.
Ja, das kommt davon, weil ich nicht mehr 3 oder 4 Filme am Tag schaue. Das nimmt mir einfach nicht gut.
War es einfach Sonnenlichtentwöhnung?
Ja, sofort.
Okay. Immer so in der Warteschlange habe ich so ein bisschen Sonne immer abbekommen.
Ah, okay. Ja, aber war das bei euch wirklich so, dass ihr nicht mal zwischendurch irgendwie ins Meer, zwischen den einzelnen Filmen?
Wir waren kein einziges Mal im Meer.
Das ist krass.
Ich hatte am Meer.
Am Meer? Okay, ich glaube, da wäre ich zu getemptet dort gewesen, wenn ich dann in Cannes da an der Promenade, das ist doch direkt da unten.
Ja, das ist direkt am Meer, ja.
Aber du hättest dann so FOMO gehabt, dass du den einen Film verpasst, der jetzt in 10 Minuten läuft.
Ja, wahrscheinlich.
Und über den alle gesprochen haben.
Ja.
Und dann noch dieser andere Film. Oder diese anderen 25 Filme, die
Aber wir haben den Film Groundswell gesehen und das wären definitiv so 2 Stunden gewesen, die ich lieber am Strand hätte verbringen sollen.
War das schlecht?
Ja.
Aber er war ein bisschen lustig.
Also er hat eine tolle Botschaft und es geht um ein tolles Thema. Das ist ja dieser Film von Woody Harrelson aus dieser Öko-Trilogie, wo es ja um Naturschutz und sowas geht. Und das ist eigentlich alles sehr spannend, vor allem, dass es mal so eine Naturdoku ist, die nicht, also die auch tatsächlich versucht, das Ganze optimistisch anzugehen und sehr positiv ist. Das ist eine schöne Herangehensweise, aber man fühlt sich permanent, als wäre man 11 Jahre alt.
Ja.
Also so reden die mit einem.
Klimawandel erklärt,
das,
oder?
Das ist wild, wie also das ist so, du kennst doch hier Imagine von
Lennon, ja.
Von, aber das Video von Gal Gadot zur Covid-Zeit.
Ja, Imagine Dance, ne?
Ja, genau, wo
das
so.
Das hat mich damals über den Tag gebracht.
Ja, wo so 83 verschiedene Celebrities ganz Panne Imagine singen und der Film, dieser gesamte Dokumentarfilm fühlt sich so an.
Da fühlt sich auch so ein bisschen an wie dieses, du bist Deutschland.
Okay. Ja.
Oder wie diese Pepsi-Werbung mit Kylie Jenner.
Oh, ja,
Kevin. Und es wirkt zwischendurch auf die übelste so Öko-Propaganda.
es gibt so in Slow-Mo gibt es so Aufnahmen wie so Woody Harrelson und Demi Moore.
Baumstreicheln!
So ein Baumstreicheln.
Nein.
Und dann so.
Lustig.
Und dann so.
Das sehen.
Und dann so Erde in die Hand nehmen und dann dran riechen und so.
Ja.
Und dann sagt Demi Moore, ich mache das für meine Enkelkinder, damit sie in einer besseren Welt leben. Dann wird so ein Baby eingeboren. Blendet so in riesig und dann gibt es so eine weiche Blende hin zur gesamten, zu einem Baum und dann streichelt Demi Moore so die Blätter und riecht daran und dann kommt so nochmal eine weiche Blende, die so 17 Sekunden dauert und dann sieht man die Erde und das ist Groundswell.
Das klingt so schwulstig.
Und der lief in Cannes.
Wow. Ja, ich glaube, wenn man Woody Harrelson ist, dann kann man auch alles nach Cannes bringen, oder?
Ey, das war so wild, weil der hat dann so also man sah den auch einfach dann nur im Tonstudio die ganze Zeit, wie er halt dieses Voiceover aufgenommen hat. Und vor allem, der war mit, also Woody Harrelson war in dem Film und der war meiner Meinung nach sehr schlecht, ne, trotz Botschaften allen und vielen anderen, was dieser Film ja auch eigentlich gut gemacht hat. Aber er war auch in einem anderen Film, der mich sehr, 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 sehr enttäuscht hat, nämlich Fulfill.
Mhm.
Das ist ein Wortspiel.
Hat dich nicht fulfilled?
Der hat mich überhaupt nicht fulfilled.
Okay.
Er spielt einen Typen namens Phil, der mit seiner Tochter, gespielt von Kristen Stewart, in Paris ist und die beiden sind in einem Hotel und sie ist die ganze Zeit am Fressen, also wirklich die ganze Zeit am Essen, so permanent, das ist auch ein Gag, so ein Running Gag, und er wird aber immer dicker.
Ach so.
Und und es wird immer und immer dicker.
Das ist
und
die Quentin Dupieux-Version von Das Bildnis des Dorian Gray.
Oder Das große Fressen, ja.
Ah, das ist eine Komödie, aber es geht dann irgendwie um Fettleibigkeit?
Ja, guck mal, es gibt diesen, entführe dich mal ein bisschen ins Millennial-Kino. Es gibt einen Regisseur
das
namens
kenn ich nicht. Alles vor 2000 habe ich mir nicht angeguckt.
Nee, es gibt so einen Regisseur, der heißt wahrscheinlich Quentin Dupieux.
Achso, den kenne ich ja natürlich.
Den kennst du ja. Aber ich mach's gerade auch für alle, die zuhören. Der ist in unserer Zeit ist der als französischer House-DJ bekannt geworden, weil er mit Flat Eric als Flat Eric war so eine kleine gelbe Figur, so eine Kuscheltierfigur und hat Hausmusik gemacht und war als DJ Oizo bekannt.
Ich kannte den tatsächlich nicht. Ich kannte den nur durch seine allerersten großen Filme Rubber.
Alter, hast du nicht die Bravo-Hits 26 besessen?
Nee.
Boah.
Jonas outet sich als Gen Z.
Meine erste CD war No Angels.
Ach, das ist so eine Green Flag, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Meine erste CD war Rihanna. Das erste, wo sie an Faithful singt und sowas.
Ist das auch eine Green Flag?
Weiß ich nicht, sagt ihr es mir.
Was wäre eine
Schreibt mal in die Kommentare. Weiß ich jetzt nicht. Eminem? Verhaftet mich. Nein.
Die Ärzte,
Eminem-Fans.
Ja, die Ärzte 13 war es bei mir übrigens. Meine die erste Ärzte. CD, die ich mir, also daran, dass ich mich erinnern kann, dass ich mir eine CD gekauft habe, war von Die Ärzte.
Ich habe jahrelang gebraucht, um Die Ärzte von den Toten Hosen zu unterscheiden.
Ach Gott.
Ich finde aber auch, das ist so eine Band, die man öfter mal verwechselt, wenn man jung ist. Aber
jetzt zerbrichst du mich. Das tut weh,
ja,
in der Seele.
Wenn man 12 ist, dann weiß man ja noch nicht, welche Musiker es gibt. Ich habe früher immer, weil ich weiß noch, im Fitnessstudio von meinen Eltern, als ich sie immer abgeholt habe, da hingen immer so ganz viele so Autogrammkarten von Promis, die wahrscheinlich niemals in diesem Fitnessstudio waren, in Rösrath.
Als du deine Eltern vom Fitnessstudio
abgeholt hast? Ja, also manchmal
hast du eine weirde Story.
Mit 14 habe ich meine Eltern vom Fitnessstudio abgeholt. Nee, meine große Schwester und ich haben sie manchmal so eingesammelt. Meine große Schwester ist viele Jahre älter, hatte schon Führerschein und dann. Leute, persönlich.
Nein, Iron, jedes Detail. Was für ein Auto hatte sie?
Iron Claw ist Xenas Lebensgeschichte.
Ja, genau.
So ein Renault-Trikot. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie meine ganze Familie so übelst die Pumper waren. Ja. Nee,
dann habt ihr sie im Porsche Taycan abgeholt.
Genau, und dann habe ich manchmal immer warten müssen, weil die sich noch fertig machen mussten. Und dann habe ich immer diese Autogrammkarten angeguckt.
Ja.
Und da hing ganz oben so eine Autogrammkarte von Robbie Williams. Und ich habe jahrelang gedacht, dass das Michael Jackson ist.
Geil.
Und dann habe ich meinen Eltern erzählt, ja, Michael Jackson, ja, der kommt doch aus Großbritannien und der war doch auch mal in dieser Band.
Der hat doch diesen Affen gespielt in dem einen Film.
Ja.
Wenn man den Film Better Man nicht kennt, dann wirkt das auch wie ein komischer Gag. Aber ich habe als Kind tatsächlich Robbie Williams und Robin Williams sehr große Probleme gehabt, die Namen einfach zu unterscheiden.
Ja, das finde ich aber auch sehr nachvollziehbar.
Also, Quentin Dupieux macht aber das will ich wirklich als Tipp rausgeben, weil ich habe schon tausendmal über den Film Mandibules gesprochen, der in Deutschland leider Gottes eine Fliege kommt selten allein heißt. Der macht jedes Jahr 1 bis 2 Filme. Mhm. Jedes Jahr, konsequent, und die sind nie länger als so 80 Minuten. Und Smoking Causes Coughing ist wirklich mein Lieblingsfilm von ihm. Und die sind alle so extrem absurd, teils wirklich, also
random.
Nicht mal ein Humor. Es sind extrem skurrile Filme, die ich sehr, sehr mag. So in den letzten Jahren ist er so ein bisschen am Straucheln, finde ich, und hat immer wieder ist so sehr Hit or Miss geworden.
Dann haben wir eben Fulfill gesehen in Cannes und waren dann echt mal mega enttäuscht.
Ja, wirklich. Und da spielt auch Woody Harrelson die Hauptrolle und das ist wirklich kein so witziger, starker Film. Sehr repetitiv. Man merkt einfach, dass der wahrscheinlich Woody Harrelson und Kristen Stewart irgendwie gesagt haben, ja, wir machen mit, aber wir haben da 2 Tage. Okay. Und dann hatten die halt wirklich, die haben nur 2 Locations in dem Film und der ist zwar nur 75 Minuten lang oder so, aber fühlt sich irgendwie viel länger an.
Ja. Ich glaube auch, wenn man so einen abstrusen Humor hat, dann muss man manchmal daneben liegen, weil man ja sehr viel Risiko meistens eingeht. Ja. Aber ja, schade.
Und wenn man wirklich so viele Filme ballert wie auf so einem Filmfestival, dann stellt man auch noch mehr fest, dass die tatsächliche Laufzeit eines Films bei Menschen im Kopf und auch bei dir, Jonas, bei dir auch, viel zu viel Gewicht hat.
Nein, gar nicht.
So von wegen, doch, du sagst
mein Traum, ein Filmfestival zu machen, wo Filme laufen, die nur allerhöchstens 80 Minuten lang.
Ja, aber siehst du, also doch, also nicht gar nicht. Das hat ein Riesengewicht. Aber
ach so, doch, ja.
Ja.
Du wolltest, das klang wie so ein Vorwurf, da habe ich direkt einfach auf Abwehr geschaltet.
Ja, aber das war auch ein ganz gezielter Angriff gegen mich. Nee, aber
ich bin auch so, ich bin auch so, boah, sobald ein Film unter 90 Minuten ist, bin ich so in meine Adern.
Ja, aber der war drüber.
Über 3-stündiger Film ist Herr der Ringe.
Mit die längsten Filme in den letzten Jahren bei mir war der 75-minütige Fulfill, der hat sich ewig angefühlt. Mhm. Und hier dieser Film
Good Boy,
der mit dem Hund.
Okay, aber der war ja auch sehr low budget und sehr schwierig
und jetzt
gefilmt.
Stell dir mal vor, der wäre 120 Minuten lang gewesen.
Ich wäre gestorben.
Siehst du?
Dann hast du Her Private Hell. Wir machen so Gags, die nur Leute verstehen, die den Film gesehen
haben. Ja.
Mon Dieu. Oder?
Fulfill war echt nicht gut und der war 75 Minuten lang, hat sich angefühlt wie 170 Minuten.
Wir haben dann sogar relativ am Anfang vom Festival gesehen.
Ja. Und waren echt extrem enttäuscht.
Aber. Quentin Dupieux hat natürlich noch einen zweiten Film dieses Jahr rausgebracht, der auch in Cannes lief.
Aha.
Und das war Alpers letzter Film, den er in Cannes gesehen hat.
Genau, und der hat die Wogen geglättet.
Ja.
Aha.
Die Welt war wieder geheilt. Sie war wieder im Gleichgewicht. Quentin Dupieux kam dann sogar auf die Bühne und hat dann noch ein Interview gegeben. Das war auch sehr schön.
Cool.
Mega schön. Ultra cooler Typ einfach.
Also der Film heißt übrigens La Vertige, Vertiginous.
Glaube ich, oder?
La
Vertige. Du hast recht.
Also irgendwas La oder Le Vertige oder Vertiginous. Und keine Ahnung, wann der in Deutschland startet, aber falls der startet, guckt ihn euch an. Der hat auch so eine PlayStation 3 Optik, das ist ein Animationsfilm.
Hm. Die Grafik sieht aus wie Sims 1.
Oh, ja. Ja. Das bin ich ganz dabei.
Das ist sehr, sehr cool. Sims-coded. Ja. So. Und die, ja, und es geht einfach um zwei Typen und der eine stellt fest, dass die in so einer matrixartigen Simulation leben.
Ich finde so, die Grundsituation hat mich tatsächlich ein bisschen an Mandibulis erinnert.
Ja, das sind wieder so zwei Typen, die einfach sehr, sehr loserartig drauf sind, aber ja, das ein sehr, sehr großes Mysterium entschlüsseln müssen.
Das wäre sehr witzig.
Ja, ich bin gespannt. Also es klingt auch lustiger als die andere Plotline. Deswegen.
Ja.
Nice, ja, Quentin Dupieux kann mal Scheiße machen oder was Geiles.
Ja.
Was machen wir hier heute in diesem Podcast?
Ich wollte das ja sagen. Wir haben es ja geschafft, einen ganzen Podcast zu drehen letzte Woche über alle Filme, die wir so in Cannes gesehen haben. Und wir haben es geschafft, obwohl wir den Film sehr mochten, nicht über den Gewinnerfilm zu sprechen.
Ja. Gut, dass wir das jetzt heute machen können, weil heute geht es nämlich um den Gewinnerfilm in Cannes. Und dann könnt ihr mal erzählen, ob der sich wirklich lohnt oder ob alle daneben liegen. Die Cannes-Jury.
Kurzfassung ja, also können wir das auch überspringen.
Ja, okay. Nein. Gut, Spoiler. Und ansonsten werden wir auch noch zwei weitere Filmtipps, beziehungsweise ihr werdet zwei weitere Filmtipps aus Cannes mitbringen, die ihr letzte Woche noch nicht besprochen habt. Außerdem machen wir ein kleines Serien-Update, weil wir haben mal wieder Serien geguckt. Unter anderem Euphoria sind wir auf dem neuesten Stand, kurz vor der finalen Folge nächste Woche. The Boys haben wir nämlich auch zu Ende geguckt und haben Meinungen im Gepäck. Und ich habe auch noch in eine Hype-Serie reingeschaut, beziehungsweise sie zu Ende geguckt, jetzt vor 4 Tagen, und zwar auf Campus. Und da geht es noch um die Starts der Woche. Es wird spaßig, es wird schön, es wird wholesome.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, das sind ja auch die drei Filme aus Cannes, die wir mitgebracht haben. Das sind ja auch nicht nur irgendwelche Filme. Die haben ja alle Preise gewonnen. Also zum einen die Goldene Palme, die ging an Fjord. Dann haben wir Fatherland mit Sandra Hüller unter anderem. Der gewann Beste Regie. Gemeinsam mit einem anderen Film, muss man dazu sagen. Und der große Preis der Jury, der sogenannte Grand Prix, das ist der zweitwichtigste Preis des Festivals, einfach damit es maximal verwirrend ist, der ging an einen Film, dessen Titel mich immer wieder an meine Grenzen bringt, nämlich Minotaure.
Ah ja,
Minotaurus.
Die spanische Aussprache. Nee, keine Ahnung. ich weiß es auch nicht. Minotaur. Nee, ich weiß es nicht.
Minotaur.
Ja, ich finde, um jetzt hier mal als Teil des Pöbels auch über das Cannes Film Festival zu reden, ich war noch nie da. Für mich ist es maximal verwirrend, wie du jetzt schon angeschnitten hast.
Für mich auch.
Es gibt so viele Preise auf diesem Festival. Ich bin immer so, ja, die Arschpalme, dann gibt es hier irgendwie die orangene Palme. Ich bin immer so, was ist der Hauptpreis? Wie heißt der?
Die Arschpalme ging an Groundswell. der Hauptpreis ist die Goldene Palme.
Die Goldene Palme.
Genau.
Na gut.
Und
das ist naheliegend.
Bitte?
Das ist naheliegend. Es gibt ja nichts Krasseres als Gold. Es gäbe noch die Platinpalme.
Ja. Das und die Uranpalme, ja.
Die Uranpalme.
Die,
das strahlendste Werk.
Die Unobtaniumpalme.
Die Mithril-Palme,
oh, das ist stark.
Vor solchen Momenten hatte ich Angst, dass ich mal so chemische Elemente gefragt werde in meinem Beruf.
Okay, lass mal das Periodensystem rausholen.
Oh,
jetzt wird abgefragt.
Oh mein Gott, bitte nicht.
Für eine Handvoll Donuts.
Das habe ich nie abgewählt, sobald es ging.
Ich habe auch abgewählt.
Ja, toll.
Ja, ich auch. Ja, die Goldene Palme, genau. Und es gibt, John Travolta ist ja auch irgendwie als Schlagzeilen gemacht, weil er gesagt hat, das ist besser als der Oscar, das ist wichtiger als der Oscar. Und tatsächlich hat Cannes einfach ein ganz, ganz besonderes Standing auch in der amerikanischen Filmwelt, weil hier natürlich auch höchste Filmkunst läuft. Ja, aber auch ein wichtiger Gradmesser vielleicht irgendwie für weitere Filmpreise. Und vor allem das Verwirrende ist, es gibt halt diesen Jurypreis, den Grand Prix. Der Hauptpreis, die Goldene Palme, hieß allerdings auch mal Grand Prix in der Anfangszeit.
Mhm. Und dann gibt es aber auch noch Preise für diese anderen Programme, die innerhalb von Cannes laufen, weil das ist ja alles jetzt von dieser Competition. Und ich habe, glaube ich, bis zum Ende gebraucht, bis ich gecheckt habe, was es alles für Programme gibt und wie sie sich unterscheiden. Und die haben teilweise auch noch eigene Jurys. Ja. Das ist ein Clusterfuck.
Dann ja, bei der Berlinale ist das ja ähnlich. Ja. Das Coole finde ich auch, dass es da auch so eine Kinderjury gibt. Und dann verteilen die auch immer so einen Kinderpreis für genau Animationsfilme oder beziehungsweise Kinderfilme. Für
besonders brutale Filme.
Ja, die haben am meisten Ahnung davon. Und das fand ich sehr süß, weil ich war auch mal bei einem Screening vor 2 Jahren und dann standen ganz viele Kinder auf der Bühne und die haben dann sehr intuitiv über Filme gesprochen, was mir sehr gut gefallen hat. Das war ein schönes Kontrastprogramm, weil sie so nicht prätentiös waren, sondern einfach gesagt haben, der hat mir gefallen.
Ja, und dann haben die Terrifier 3 gekürt.
Da war das.
Ja. Welcher Film hat dich am meisten traumatisiert? Genau, gemessen. Der Traumapreis.
Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen Gag kam, aber... Ich bin stolz drauf.
Ja.
So. Womit sollen wir starten?
Ja, Minotaur, oder? Wenn, dann machen wir, bringen wir es hinter uns, dann müssen wir den nicht oft aussprechen.
Ja, du musst natürlich die mythologische Figur nehmen. Ne?
Ich find's cool. Also Minotaurus, der Minotaurus war ja eine Figur, halb Stier, halb Mensch. Mhm. Ne? Der Ariadnefaden im Labyrinth. Genau. Geht es in diesem Film um griechische Mythologie? Oder ist der Titel random? Der
Titel sehr metaphorisch aufgeladen.
Ja.
Es geht nicht wirklich um einen Minotauren. Es ist kein Fantasy-Werk in irgendeiner Form. Oh, ich habe die Enttäuschung in deinem Gesicht gesehen.
Es geht um das Labyrinth des Lebens.
Oh. 1000 Filme schon gesehen, die über das Labyrinth des Lebens gehen. Wann geht es mal wirklich um ein Labyrinth, Leute? So lange ist es her, seit Pans Labyrinth meine Augen beglückt hat.
Ja, den haben wir ja auch gesehen. Ja. Mit Guillermo del Toro zusammen im Saal. Ne? Das war ist tatsächlich so eine Story, die ich, das war einer der größten Momente meines filmischen
Lebens. Plus die Schauspielerin von Ophelia war auch da.
Ach, krass.
Und die ist einfach Anfang 30. Das ist absurd.
Hat die danach nochmal was gemacht, wisst ihr das?
Wir haben es nachgeguckt, nicht wirklich was wir jetzt kannten. Okay. Also die ist jetzt nicht ganz, die hat nicht die ganz große Karriere gemacht, arbeitet aber so, also glaube ich, immer noch in der Filmwelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ja, Minotaur. Der Film ist super spannend, weil der auch eine deutsch-französisch-lettische Koproduktion ist. Allerdings von einem russischen Regisseur namens Andrei Sviagintsev, der gar nicht mehr in Russland lebt, der auch größter Regierungskritiker ist von Putin und mittlerweile in Frankreich lebt. Und Mubi hat sich mittlerweile die Veröffentlichungsrechte von dem Film eingekauft. Das heißt, vielleicht sieht man den dann im Streaming, wobei ich mir vorstellen könnte, dass eigentlich gerade so ein Gewinnerfilm in Cannes auch im Kino laufen.
Ja, 100%. Ja. Zumindest in Arthouse-Kinos.
Und zumindest in Deutschland. Ja. Das ist eine deutsche Koproduktion, also allein deswegen. Und eigentlich ist es so eine altbekannte Storyline. Es geht um ein wohlhabendes Ehepaar. Gerade der Mann ist, hat ein Unternehmen, das sehr erfolgreich ist und findet dann heraus irgendwann über Umwege, dass seine Frau ihn betrügt. Und es geht sehr darum, wie er damit umgeht, vor allem, weil er dann auch vielleicht den Mann, mit dem sie fremdgegangen ist, kennenlernt.
Aha.
So. Und
also ein Beziehungsdrama.
Ein Beziehungsdrama, allerdings eingebettet in dem Setting, dass er mit seinem Unternehmen von der Regierung den Auftrag bekommt, 14 Mitarbeiter auszuwählen, die im Ukraine-Krieg an die vorderste Front geschickt werden. Und diese extrem politische, harte Verstrickung spielt damit rein. Ich muss aber dazu sagen, der Film ist lange nicht so trostlos und schwer, wie ich gedacht habe, gerade weil er ja doch sehr in dieses Untreue-Thema hineingeht, weil es sehr lange auch darum geht.
Aber er ist schon sehr, sehr, sehr bitter.
Der ist bitter, ja.
Ja. Und man spürt zu jeder Sekunde die Kritik an der russischen Regierung, an dem Angriffskrieg. Ja. Aber ich mochte tatsächlich so diese bedrohliche Atmosphäre, die dieser Film so komplett so im Untergrund die ganze Zeit hatte.
Ja.
Also ist klar, es gab diese Aufgabe von ihm, diese 14 Angestellten rauszusuchen, aber es war nicht nur da. Du hast halt teilweise, dann ist er irgendwie mit seiner Frau was essen gegangen, du siehst im Hintergrund halt so Rekrutierungsposter.
Mhm.
Oder muss man im Auto wohin fahren, dann fährt plötzlich irgendwie so ein Zug durch, wo 15 Panzer drauf sind.
Okay.
Also wie sich das langsam halt so in diese russische Gesellschaft so einschleicht, so dieser Krieg ist jetzt doch größer, als zuerst gedacht wurde.
Ja, voll interessant, weil ich mag auch so Filme, die dann damit spielen, irgendwie so eine politische Ebene ins Private zu tragen und
absolut.
Andersrum.
Ja.
Und ich finde, das kann ja auch voll oft so eine Schablone sein. Also der Konflikt mit der Frau, angewandt irgendwie an so politische Vorkommnisse.
Und genau das macht der Film. Also es geht da auch genauso um dieses Gift, das durch die Gesellschaft genauso wie durch die Familie sickert. So, das war meine Interpretation dessen. Und gleichzeitig agiert der auch so unheimlich, also wie eigentlich auch moderne Kriegsmaschinerie, agiert der Film so unheimlich. unheimlich präzise und kühl und sehr geradlinig. So, du hast selten beziehungsweise gar keine Kameraspielereien. Die Kamera ist immer sehr statisch. Das Bild ist allgemein immer recht kühl gehalten. Du hast diese immer super krass aufgeräumte, das ist keine Villa, aber schon ein sehr, sehr großes Haus.
So, so sehr clean.
Das Haus ist sehr modern. Clean, sehr modern, ja. Sehr minimalistisch, sehr weite Flächen und so. Mhm. Die Figuren agieren oft klar und skrupellos, also vor allem der Mann. Und ja, das ist dieser Film, den ich wirklich sehr sehenswert und sehr interessant finde. Also ich kann auch verstehen, warum er diesen Preis gewinnt. So richtig vom Hocker gehauen hat er mich dann am Ende aber auch nicht. Es ist schon ein tough watch, muss man auch dazu sagen. Gleichzeitig, also gerade weil er so ja, fast schon chirurgisch irgendwie agiert, ist, hat er mich am Ende dann doch so ein bisschen kalt gelassen, aber genau das ist ja auch die Intention. Er macht schon aber auch sehr, also er stellt auch sehr, sehr interessante Fragen. Mhm. Ja. Aber es war jetzt nicht mein Lieblingsfilm in Cannes.
Ja, ich kann das verstehen. Ich fand so ab der Mitte des Films geht's halt auch um so ein paar Aktionen von dem Ehemann und der Film verfolgt das dann sehr lange, wo man immer so sich denkt, so ja, okay, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen.
Ja.
Das hätte man vielleicht auch ein bisschen abkürzen können. Was ich aber auch noch richtig toll fand, war, wie diese kriselnde Beziehung von Gleb und Galina, so heißen die beiden, also die Hauptfigur und ihre und ihr und sein und seine Frau, wie so diese kriselnde Beziehung dargestellt wird, weil ganz oft hast du so einen Beziehungsdramen, dann gibt es dann diesen großen Streit und die werfen sich so Sachen an den Kopf. Aber der Film, der macht das halt eher so, der zeigt eher so diese Passivität und wie sich so Beziehungen so auseinanderleben. Und du merkst es dann so in so kleinen Gesten, die es halt nicht mehr gibt, dass diese Beziehung einfach nicht mehr funktioniert, so wie sie ist. Und das fand ich eigentlich ganz toll.
Das war weh. Es gibt gerade am Anfang so wirklich eine kleine, das ist wirklich ein kleiner Moment in der Mimik. Ein ganz, ganz, ganz kleiner Moment, wo dir im Publikum so instant klar wird, krass, diese Beziehung ist ultra am Struggeln, obwohl es halt wie so eine perfekte Familie wirkt.
Genau. Das findet man auch eher in so Arthouse-Filmen, wenn man dann sowas dem auch Raum gibt, so einem Schauspiel und nicht alles über Dialog nochmal fünfmal übererklärt.
Ja, aber das ist auch was du kannst dich nicht von diesem Film berieseln lassen. Der erfordert auch wirklich aktives Zusehen und ein gewisses Mitdenken.
Ja.
Und das muss halt einem auch klar sein. Aber es ist halt wirklich europäisches Arthouse-Kino par excellence.
Verstehe. Also, und wo ist jetzt der Minotaurus?
Ja, das ist die Frage.
Was würdet ihr sagen, ist der Minotaurus in diesem Film?
Was ist der Minotaurus in dem Film?
Ja, ich will da jetzt nicht zu viel spoilern. Es gibt
es vielleicht eine Theorie von euch, was der Minotaurus sein könnte?
Aber es bleibt trotzdem bis zum Ende auf jeden Fall vage und sehr metaphorisch.
Verstehe.
Und, ja. Deswegen.
Okay, gehen wir über.
Ja.
Zu, vielleicht also hattet ihr all eure Gedanken geteilt zu Minotaurus.
Ja.
Okay, dann lass uns doch zu einem zweiten Film kommen, den ihr mitgebracht habt, wo ich auch mich sehr drauf freue, weil da spielt jemand mit, den ich richtig, richtig toll finde, und zwar Sandra Hüller.
Ja. Nicht Woody Harrelson. Nein. Sandra Hüller hat vielleicht...
Wir waren in Cannes und haben noch mal Project Hail Mary geschaut.
Nee, haben wir nicht. Aber dafür Vaterland, beziehungsweise Fatherland. Der Film ist nämlich von einem polnischen Regisseur, auch einem alten Hasen des europäischen anspruchsvollen Kinos, nämlich Paweł Pawlikowski. Und dieser Film hat die beste Regie in Cannes gewonnen, gemeinsam mit einem anderen Film namens La Bola Negra. Der wurde ultra gehypt in Cannes, La Bola Negra. Der The Black Ball heißt er, glaube ich, im Englischen.
Black Pearl.
Black Pearl oder Ball? Nee, es ist ja der Maskenball, glaube ich.
Ich gucke mal kurz
Schau gerne nach. Ja. Genau, den konnten wir beide nicht sehen. Der lief vor allem nach meiner Zeit. Der hatte Premiere, nachdem ich schon abgereist war. Fatherland dreht sich um Sandra Hüller und Hans Zischler. Die beiden spielen nämlich zwei sehr bekannte Figuren, nämlich Thomas Mann und seine Tochter Erika Mann.
Mhm.
Thomas Mann, kennt man.
Klar. Ein- und ausgelesen.
Genau.
Immer unter meinem Kopfkissen.
Hattest du es auch in der Schule?
Nee, tatsächlich nicht. Es war jetzt eine Lüge. Aber der ist ja einer der bekanntesten Autoren Deutschlands. Ja,
absolut.
Deswegen würde ich auch sagen, dass mit Vaterland, also da sehe ich schon die Feuilleton-Presse, die wird sehr viele Meinungen zu diesem Porträt wahrscheinlich haben.
Oh, Jonas hat gegrinst. Wahrscheinlich hatte er recht.
Nee. Es gibt einen Film, der heißt Fluch der Karibik, Curse of the Black Pearl.
Das stimmt.
Den meinte ich.
Was war La Bola Negra?
The Black Ball.
Ja, The Black Ball, ja. Es geht auch, glaube ich, um Maskenball oder so.
Aber ich glaube, die könnten nicht unterschiedlicher sein.
Die könnten nicht, da hast du wirklich.
Je nachdem, wen ihr fragt. Ja. Wenn Lenny jetzt hier wäre, würde er sagen, kann Potenzial.
Auf jeden Fall.
Der dritte Teil.
Auf jeden Fall. Genau, Thomas Mann ist einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und hat auch den Nobelpreis für Literatur gewonnen und war ein klarer, also bereits früh ein klarer Gegner des NS-Regimes und ist auch ins Exil gegangen und lebte später auch lange in den USA, war einfach eine wichtige literarische Stimme gegen den Faschismus und gerade in Zeiten, in denen so faschistische Tendenzen ja auch wieder im Kommen sind, leider oder mehr denn je. Vielleicht nicht mehr denn je, aber seit langem, oh Gott, ich rede mich im Kopf und Kragen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Gerade deswegen hat dieser Film, obwohl er 1949 spielt, eine unglaubliche auch Relevanz für die Gegenwart. Das klingt alles sehr trocken, vor allem ist der Film schwarz-weiß und in 4:3.
Aber,
jetzt kommt wieder Jonas' glückseliges Gesicht.
82 Minuten lang.
Oh, bam. Okay, na dann, das levelt das alles aus, würde ich sagen.
280. Nein,
2,8. Okay. Und ich finde, der fühlt sich auch echt kurzweilig an.
Der ist fluffig, der ist unheimlich fluffig.
Aha, obwohl er in schwarz-weiß ist.
Absolut.
Ja, passt aber auch. Und obwohl es eigentlich um ein sehr schweres Thema geht.
Okay. Ja, also was halt spannend ist, ist 1949, das ist halt eine Zeit, das ist noch vor der Gründung der DDR, so ganz knapp davor. Und es geht halt um ein geteiltes Deutschland, das halt von Besatzungsmächten geteilt wird. Das ist einfach eine sehr, sehr interessante Zeit. Denn diese Erika Mann, gespielt von Sandra Hüller, begleitet ihren Vater auf einem Roadtrip durch Deutschland, könnte man sagen, ja, weil er da verschiedene Staatsbesuche hat. Und Sandra Hüller spielt Erika Mann, die übrigens auch sehr bekannt ist eigentlich. Also auch Erika Mann stand zwar so ein bisschen im Schatten ihres Genie-Vaters, aber die war auch sie war Schriftstellerin und Schauspielerin, hat gerade in dieser Zeit sehr, sehr viel auch über die Zeit mit ihrem Vater geschrieben. Sie positionierte sich auch schon in den 30ern sehr klar gegen Hitler und berichtete sogar im Zweiten Weltkrieg von der vordersten Front, was halt auch super spektakulär ist. Und ist wirklich einfach so eine extrem starke, moderne, sehr selbstbewusste, super beeindruckende Person. Durch und durch. Gerade in dieser Zeit. Und wer könnte das besser spielen als Sandra Hüller?
Unsere Frau in Hollywood.
Ja.
Jetzt seit Project Hail Mary spätestens da. Ich meine, mit Anatomie eines Falls hat sie ja schon vor 2 Jahren ganz viele Preise abgeräumt.
Ja.
Und ich freue mich so richtig, weil ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist so ihr krasses Jahr. Also mit Project Hail Mary, jetzt dann Vaterland, dann auch noch Rose. Da wird sie ja auch total für gelobt. Und es gibt jetzt ja auch Theorien, dass sie mehrmals nominiert sein könnte bei den ganzen Preisverleihungen.
Viermal beim Oscar nominiert?
Ja, vielleicht. Also so könnte sie. Und das wäre ja, also wird sie wahrscheinlich eigentlich nicht, weil das wäre unfair.
Gib mir noch 2 Jahre, dann ist es nicht mehr Hollywood, dann ist es Hüllerwood.
Wow, das ist starker Gag.
Ja,
ja, ich finde, dass mir drängt eine Frage sich auf, und zwar ist es jetzt ein Biopic, also geht es um Thomas Mann beziehungsweise seine Tochter, oder ist es eher ein Porträt über die Zeit, also die Entnazifizierung Deutschlands?
Sowohl als auch. Also erstmal dazu noch, ich will noch gerade zu Sandra Hüller sagen, die hat ja auch noch nebenbei so zwischendurch Zone of Interest gemacht, ne?
Der
auch noch so mittendrin steckt. Super beeindruckende Karriere, und sie spielt halt diese, um deine Frage zu beantworten, diese Tochter, die hat eine sehr schwierige Beziehung zu ihrem Mann, zu ihrem Vater hat, und die wiederum ein sehr angespanntes Verhältnis zu der Mutter haben, oder zumindest ein ambivalentes Verhältnis. Und dann gibt es auch noch den Bruder Klaus Mann, der hier allerdings eher nur so am Rande vorkommt, aber auch trotzdem einen sehr großen Einfluss auf die Handlung hat. Und man darf sich das jetzt gar nicht so vorstellen, als wäre dieser Film so ein unheimlich schweres Drama. Der ist teilweise auch unheimlich leichtfüßig und witzig. Mhm. Und es geht sehr viel auch so um Menschen, die eventuell in Nazi-Deutschland eine hohe Machtposition hatten oder eine gewisse Rolle gespielt haben und jetzt so tun, als hätten sie in dieser Zeit nicht existiert oder als hätten sie keine Wahl gehabt oder was auch immer. Und dieser Film geht da einfach sehr interessant mit ins Gericht, weil er halt eine überraschend starke Figur im Mittelpunkt hat, die diese Menschen auch ganz klar angeht und sagt, ja, was war denn da? Mhm. Erzähl doch mal. Mhm. Und ich finde diesen Film einfach sehr unterhaltsam, sehr beeindruckend. Diese Vater-Tochter-Beziehung berührt sehr, und es ist einfach ein durch und durch guter Film. Wie gesagt, 82 Minuten lang oder so. Mhm. Und
ja. Der Titel hat ja dadurch auch einen doppelten Boden, würde genau. ich mal behaupten. Genau. Das ja. Vaterland, in Anführungszeichen, Deutschland. Und
ja. ja, diese Vater-Tochter-Beziehung ist halt auch so spannend, weil die halt, ne, die sind Vater und Tochter, aber die haben halt auch gleichzeitig noch diese geschäftliche Beziehung, ja. weil sie ihm auch immer hilft bei seiner Arbeit, so seine Reden feedbackt und generell ihm irgendwie auch immer so zur Hand greift.
Die Reden ja auch schreibt, wirklich. Ja. Nicht nur feedbackt. Also ja, deswegen, ja, einfach ein sehr interessanter Film, Fatherland.
Ja, und was ich sagen muss, ich finde, der Film beginnt mit einer Fahrt durch das halb zerstörte Frankfurt. Und ich fand das wahnsinnig spannend, mal so ein, ne, so halb, noch nicht so ganz zerstört, so halb aufgebaut, so in Deutschland in der Nachkriegszeit zu sehen. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen.
Genau. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Historiker. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob da irgendwelche Anachronismen oder was auch immer drin war, aber es war einfach mal super spannend, einen Film in dieser Zeit zu sehen.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Ich bleibe auch immer da beim Dom bei diesen Fotos stehen, als einzige Person gefühlt.
Ja.
Weil ich finde das auch immer krass, wie die Stadt anders war oder wie Menschen willkommener sie auch dann teilweise war. Also der Barbarossa-Platz sah ja auch mal ganz anders aus. Ne?
Absolut.
Jetzt ist es nur noch Bahnschiene.
Das Barbarossa-Verkehrsdreieck.
Ja, so ungefähr. Deswegen, ihr habt mich jetzt überzeugt. Ich habe Lust auf Vaterland bekommen.
Ja. Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, noch keinen Kinostart. Ne? Also allgemein auch Minotaure. Ich glaube, die werden jetzt auf jeden Fall noch im Kino kommen. Aber ich check das mal ganz schnell, ob Fatherland schon einen Kinostart hat. Ja, 3. September, oh Gott.
Dann reden wir im September nochmal.
Kreuzt es euch im Kalender an. Es wird der beste Tag eures Lebens.
Wenn Fatherland von Pavel Pavlikov.
Wenn ihr Thomas Mann mögt.
So. Genau, und dann gibt es aber noch den Gewinnerfilm, über den wir eigentlich, das war eigentlich der Anlass, noch einmal, obwohl wir letzte Woche schon so intensiv über Cannes gesprochen haben, noch mal drüber zu sprechen. Aber mittlerweile ist halt die Goldene Palme vergeben worden und der Hauptpreis ging an Fjord.
Yay! Romanian represent.
Ja, ich wollte gerade fragen, wo wir eben bei Vaterland waren.
Mein Vaterland tatsächlich. Ja, ein rumänischer Regisseur, Christian Mungiu, hat mit Fjord die Goldene Palme gewonnen. Ich habe mich sehr gefreut, weil Sebastian Stan spielt ja auch endlich mal eine rumänische Figur. Hat er auch, glaube ich, schon mal vorher gemacht in so einem kleineren Film. Aber den kennt man ja vor allem aus dem Marvel Cinematic Universe.
Der Winter Soldier,
ja. Bucky, meine Lieblingsfigur. Einfach, weil er Rumäne ist. Ja. War einfach für mich.
Ich wusste auch gar nicht, dass Sebastian Stan, also mir war das gar nicht so klar, dass der Vater wirklich Rumäne ist und er Rumänisch spricht und so. Also sehr spannend. Und genau, und dieser Christian Mungiu ist auch in Cannes ein bekannter Name, denn der hat den jetzt schon zum zweiten Mal gewonnen, diesen Hauptpreis. Nämlich, ich glaube, vor fast 20 Jahren, 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage, so hieß der Film. Und er hat halt so
ich habe gedacht, es hört sich ein bisschen anders, ob du genau
so lange
erinnern würdest, so lange ist es her.
Vor 20 Jahren, 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage. Ja. Nee, der Film heißt so, 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage. Und der ist halt Teil dieser Romanian New Wave, auch echt so eine sehr weißt du da mehr?
Diese Nouvelle Romanesque heißt das auf Rumänisch, aber es ist eigentlich nur Nouvelle Vague auf Rumänisch.
Ja.
Und das ist so seit dem Millennium, also seit 2000, gibt es halt sehr viele rumänische Regisseure, die so sehr realistisch filmen oder nüchtern und auch so eine starke Handschrift. Also es passiert ja häufiger mal, dass, glaube ich, in auch europäischem Kino sich dann ganz viele neue Wellen etablieren, die dann zum Beispiel mit ganz viel alten Konventionen aufräumen. Und nicht nur er wird dann immer wieder genannt, Christian Mungiu, sondern auch Radu Jude. Der hat ja auch vor 3 Jahren den Film gemacht, Do Not Expect Too Much from the End of the World. Ein langer Titel, ein toller Film.
Mhm.
Aber auch zum Beispiel Christy Pui nennt man auch ziemlich oft. Cigarettes and Coffee, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja, ich kenne nur Coffee and Cigarettes von Jim Jarmusch.
Ja, ähnlich. Der hat auch zum Beispiel den Goldenen Bären gewonnen, 2004 oder so, meine ich. Und es sind oft so sehr minimalistische Filme, die da aber auch viel auf so rumänische Politik eingehen und viel auch mit so der Nationalidentität, weil Rumänien war ja auch lange von Ceausescu, also dem Diktator, regiert im 20. Jahrhundert. Und dann geht es auch voll viel mit so einem heruntergewirtschafteten Land und was das auch mit den Menschen dort macht.
Ja.
Also jetzt nicht in allen Filmen, aber in vielen. Deswegen, ich habe jetzt von zum Beispiel Christian Mungiu auch RMN gesehen, den auch vor 3 Jahren oder so auf dem Cologne Filmfest. Und da geht es zum Beispiel auch um Rassismus in Rumänien, weil das auch ein sehr großes Problem ist, zum Beispiel, dass im Land selbst immer mit Einwanderung, auch zum Beispiel rechte Kräfte erstarken und auch dort Gastarbeiter, weil man kennt das ja eher in Deutschland, dass viele rumänische Gastarbeiter hier hinkommen. Mhm. Und dort ist das aber auch der Fall, dass ja, das in dem Film zum Beispiel teilweise aufgearbeitet wurde. Aber der war auch sehr sperrig. Mhm. Deswegen, wie ist Fjord?
Fjord ist überhaupt nicht sperrig.
Fjord ist nicht sperrig.
Okay.
Fjord ist sehr zugänglich. Erstmal, ich will auch noch gerade dazu sagen, gerade in Deutschland wird ja auch von Iker Chatak und Tom Tykwer, Nora Fingscheid, Helene Hegemann und Kurtwin Ayub auch so eine neue Dogma-Bewegung ins Leben gerufen. Das war ja wirklich irgendwie vor 2 Wochen oder sowas, wo es ja auch darum geht, nicht nur an Originalschauplätzen zu drehen. So, ich habe jetzt die Regel nicht im Kopf von deren neuen Dogma-Richtung, aber das kommt irgendwie im europäischen Kino immer wieder mal.
Nee, die haben die Regel, dass die den Film Dogma von Kevin Smith einfach remaken wollen. Genau. Fünfmal.
Ja.
Ich finde es auch immer spannend, weil man ja sowas immer in der Retrospektive dann bestimmt. Mhm. Weil ich frage mich dann auch manchmal, es wirkt jetzt so, als würde man einfach so ein neues Dogma verkünden können. Und ich frage mich immer, aber wie das so ist, wenn du dann auf so einem Filmfestival bist und so, ich gründe jetzt ein neues Dogma.
Ja, aber
ich
das auch.
Dogma 2026.
Aber das haben die ja mit Dogma 95 auch gemacht, so Lars von Trier
das
und Winterscheid. Die haben sich einfach hingesetzt und sie haben ein Manifest geschrieben.
Das ist also, extreme Aura. Das da wäre ich auch so, da wäre ich direkt
das
dabei.
Das ist auch Aura. Also hinzufügen, ja, ja. Ich schreibe ein Manifest.
Komplett.
Ja,
ja, das ist also beeindruckend. Und aber meistens ist das ja eher so, dass man dann im Nachhinein, wie jetzt zum Beispiel bei Expressionismus und den ganzen anderen, ne, Deutsch-LK-Leute, ihr wisst, Sturm und Drang, dass man dann im Nachhinein immer erst sagen kann, ah ja, damals waren die Leute so und so.
Ey, und für wen ist dieser Podcast, wenn nicht für Deutsch-LKler?
Ja, ja, wirklich. Schreibt mal in die Kommis, wenn ihr Deutsch-LK hattet.
Frau Sommer represent, meine Deutsch-LK-Lehrerin.
Frau Sommer?
Ja.
Bei mir Herr Bredel.
Herr Bredel.
Er hört eh nicht zu.
Boah, natürlich hört er zu.
Frau Hader.
Ich glaube fest daran. Herr Bredel, wir machen das alles nur für Sie.
Ich kann immer noch keine Kommas setzen, Herr Bredel.
meinst du Kommata?
Oh ja, oh mein Gott. Ja, stimmt, das hätte er wahrscheinlich auch gesagt.
Sind ersetzt du die auch nach Gefühl?
Ja, natürlich. Okay. Und ich habe ein schlechtes Gefühl anscheinend.
Ich glaube, mittlerweile ist auch Kommas eingebürgert, dass man das machen darf. Ah. Laut Duden, glaube ich.
Okay.
Aber egal. Who cares? Viel interessanter ist der Film Fjord. Und der Film ist zwar auch sehr nüchtern und kühl inszeniert, haha, Fjord.
Norwegen.
Norwegen, genau. Sondern ist aber tatsächlich extra. Also, ich habe den auf, wenn man Pan's Labyrinth mal, weil den hatte ich auf Platz 1 in meinem gesamten Cannes-Ranking. Dann kam Teenage Sex and Death at Camp Miasma, über den wir ja letzte Woche schon viel gesprochen haben. Und dann kam Fjord, weil ich fand den wirklich sehr, sehr gut.
Mhm.
Und der ist sehr zugänglich. Es geht um eine Familie.
Die Georgius? Ich weiß nicht. Ach, scheiße.
Wahrscheinlich, ja.
Hier.
Georgius.
Ah ja, Georgius. Ja.
Genau, die Georgius.
Sehr intuitive Aussprache.
Okay.
Also Sebastian Stan spielt Georgius und Renate Reinswill spielt eine Frau. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen, es tut mir leid.
Nein, die Familie heißt Georgius.
Wow.
Achso, die Familie heißt Georgius. Achso, ich dachte, er heißt Georgius.
Nein, die Georgius.
Ja, wie hieß er denn? Gleb. Gleb und die hieß
auch Gleb. Nee, Gleb ist der aus Minotaur.
Ich weiß.
Leute,
Jim Queen,
ich guck's grad mal nach.
Aber es ist ja auch egal, wie die heißen, oder?
Nee, das Problem ist halt teilweise, wenn man sich das nicht aufgeschrieben hat, dann weiß man das nicht, weil das auch bei den Infos zu den Filmen in Cannes nie da stand, wie die Rollen heißen.
Ja. Nee, okay. Ich dachte gerade, du hast seinen Namen genannt, Georgius, und jetzt wissen wir nicht, wie sie heißt. Aber doch.
Die Georgius.
Die Familie Georgius. Es geht um ein Ehepaar. Er ist Rumäne.
Mihai und Lisbeth.
Mihai und Lisbeth, dankeschön. So, Mihai ist Rumäne, mhm, und sie ist Norwegerin, Lisbeth. So, die haben 5 Kinder. Davon ein Baby, dann so 2 ältere und 2 jüngere.
Mhm.
Und die leben in Rumänien und sind extrem gläubig. Das sind wirklich so richtig fundamentalistische Christen.
Kinder kennen so Bibelstellen auswendig. Mhm. Die müssen beten, bevor die zu Bett gehen und so weiter und so fort.
Und die Kinder leben diesen Lifestyle auch. Und die kommen über ihre Kirche, die auch so, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, es hat so Freikirchen.
Ja, sind so evangelikale so
Vibes,
oder?
So, oder? Oder sind das so krasse Katholiken?
Ich weiß nicht, ob das so richtig.
Das wird nie eigentlich nie benannt.
Nie so wirklich benannt.
Das wird nie ausgesprochen, mhm, so, ja, welche Form jetzt genau und so weiter.
Aber also in der Synopsis so steht auf jeden Fall evangelikales.
Ah, okay, dann macht es so. Es ist wahrscheinlich so, das hat so Freikirchen-Vibes auf jeden Fall. Und die kommen über ihre. Die wollen auswandern, die wollen zurück nach Norwegen. Und also die Frau vor allem will zurück mit ihrer Familie nach Norwegen und die wandern zurück aus nach. Das ist alles nicht so wichtig. Die ziehen nach Norwegen. So, Punkt. Ja. Ich habe jetzt sehr, sehr viel drum herum geredet, das mache ich gerne. Und die sind da in einem sehr kleinen Örtchen an einem Fjord. Und eines Tages geht die älteste Tochter zur Schule und eine Lehrerin, die Sportlehrerin, bemerkt, dass sie an ihrer Schulter verdächtige blaue Flecken hat im Sportunterricht. Und die Eltern werden verdächtigt, ihre Kinder zu schlagen.
Weil es sich natürlich auch ein bisschen rumgesprochen hat, dass die eine sehr konservative Familie sind, die sehr religiös sind.
Ja. Und ich meine, das kommt ja theoretisch, so anekdotische Evidenz jetzt, aber so, dass man sagt, so, man schlägt seine Kinder, ist ja auch so eine sehr konservative Haltung irgendwie, ne?
Ja.
So.
Ja. Ja, schon, kann man glaube ich so sagen, ohne irgendwie Ärger zu kriegen. Ich finde, dieser Film, was den so clever macht und was ich an ihm so mag, ist, wie sehr er das Publikum so hin und her wirft, was so, also er ist sehr unzuverlässig im Erzählen, weil er komplett offen lässt, was und wie viel und ob überhaupt die Familie was auf dem Kerbholz hat. Ob sie wirklich so gewalttätig ist, wie dann sofort von vielen angenommen wird, ob sie überhaupt schuldig ist. Und dieser Film schafft es extrem gut, das Publikum hin und her zu werfen, mit wem es Empathie empfindet und mit wem sich das Publikum identifiziert.
Mhm.
Das bedeutet, dieser Film hat es immer wieder geschafft, dass ich so, also man will die ganze Zeit Stellung beziehen, weil es ja natürlich auch um moralische Fragen geht. Und man sagt, ja, Gewalt gegen Kinder ist natürlich so prinzipiell schlecht. Und dann wird aber diese Frage, und immer wieder wirft er dann die Frage auf, ja, aber ist das Jugendamt, in dem es halt sofort irgendwie die Kinder weggenommen hat und von den Eltern getrennt hat und sogar das Baby, dies und das, obwohl es gestillt wird, ist das Jugendamt nicht viel zu weit gegangen? So ohne jegliche Beweise und Indizien. Und du schaffst, also dieser Film schafft es immer wieder, dich auf die Seite dieser fundamentalistisch-christlichen Familie zu werfen. Die hat dir immer wieder so Sekten-Vibes zumindest gibt, ne? Es geht aber gleichzeitig auch nicht unbedingt um die Frage, so wer hier Recht hat. Und natürlich bezieht der Film relativ viel Spannung daraus, weil du darauf hinarbeitest, so, okay, was hat die Familie jetzt getan? So, ist sie wirklich schuldig und so weiter und so fort. Aber irgendwann stellt zum Beispiel der Vater auch so eine hochinteressante Frage, nämlich die Welt oder die norwegische Gesellschaft ist so rabiat, wenn es um körperliche Gewalt gegen Kinder geht. Aber was ist mit emotionaler Gewalt? Und wieso werden da bei vielen anderen Familien oft beide Augen zugerieben? Sondern es werden die ganze Zeit so hochinteressante moralische, gesellschaftliche Fragen gestellt, ohne dass der Film wirklich in irgendeiner Form Stellung bezieht. Und gerade das mag ich an ihm. Und ja, ich finde den einfach sehr, sehr clever strukturiert und
klingt richtig interessant. Ich finde gerade so dieses Verschieben von so Grenzen und so dieses moralische Hinterfragen, das ist jetzt nicht derselbe Film, aber ich finde, das erinnert mich ein bisschen an The Drama. Also so dieses, man hat irgendwie so ein Gedankenexperiment und versucht, sein Publikum mit auf eine Reise zu nehmen, wo man dann vielleicht am Ende so ein bisschen zum Nachdenken angeregt wurde.
Ja.
Zum Beispiel so ein bisschen dieses System, in dem man lebt oder diese moralischen Überzeugungen, die man hat, zu hinterfragen, was ich per se immer begrüße, wenn es dann geschmackvoll umgesetzt ist.
Genau das ist der. Also ich habe diese Parallele in meinem Kopf noch nicht gezogen, aber jetzt, wo du es sagst, der ist ultra vive Drama, also vom Vibe her.
Mhm.
Nicht ganz so modern, nicht ganz so, ich meine, ich glaube, The Drama hat schon noch ein paar mehr Gags, aber Fjord ist trotzdem ähnlich, weil der halt wirklich einfach diese sehr interessanten Fragen aufmacht.
War richtig also, cool.
Ich finde, der ist auch so im Nachhinein, ich denke immer wieder über den Film nach, weil er halt einen so richtig herausfordert, so sich selber zu hinterfragen. Und das ist halt auch das Spannende, weil das halt auch in Norwegen spielt, weil das ja so als eines der progressivsten Länder überhaupt gilt. Also ich glaube, wenn das in einem anderen Land irgendwie gespielt hätte, wäre es nochmal eine andere Nummer gewesen. Aber ja, ich fand es einfach so spannend, diesen Konservatismus versus Progressivismus. Und es werden halt teilweise auch so Fragen gestellt, wie progressiv ist, also wie tolerant ist man halt, wenn man progressiv ist, wenn man aber so Religion niederdrückt. Also weil das halt auch eine große Rolle spielt, dass die natürlich auch eine Religionsfreiheit haben, dass die natürlich leben können, wie sie wollen.
Solange sie niemandem schaden. Aber wenn eben gar nicht klar ist, ob sie jemandem geschadet haben und ob das Kind wirklich verletzt wurde und geschlagen wurde. Genau. Und
dieser Film
geht, dieser Film geht sehr in diese Grauzonen hinein und ist halt so super komplex und ich mag das sehr an dem. Gleichzeitig ist der aber auch wirklich nicht sperrig. Also das finde ich so stark an dem. Es hat jede Sekunde, so verrückt das klingt, hat wirklich Spaß gemacht. Und es ist fantastisch gespielt von Sebastian Stan und Renate Reinswirth.
Also der ist halt auch wirklich nicht mehr wiederzuerkennen.
Ja, wenn er so, endlich. Er hat so viel auf dem Kasten.
Er hat halt so einen konservativen, religiösen, ruhigen Familienvater spielt. Und dann halt noch mit dieser, ich meine, diese Glatze hat jeder gesehen.
Ja.
Und Renate Reinswirth halt auch.
Ja, die sind nicht wiederzuerkennen als Filmfiguren.
Ich habe auch so dann so Videos gesehen von den beiden auf dem roten Teppich und so, was machen die da? Das passt gerade nicht mehr zusammen.
Wie toll. Ja, ich finde auch bei hier The Apprentice, wo er Donald Trump gespielt hat, habe ich schon sehr viel Respekt nochmal vor seinem Schauspiel gewonnen. Und ich finde das richtig toll, dass er jetzt mehr in so diese Arthouse-Richtung geht und auch dann nochmal zeigt hier Fresh mit ihm und Daisy Edgar Jones. Heißt er Fresh? Ja, doch, den fand ich auch richtig gut.
War das mit dem Typen, der so Frauen gefangen hält und dann Dinge tut.
Ja.
Okay. Der hat ja aber auch mit Renate Reinsow zusammen schon letztes Jahr in A Different Man gespielt.
Stimmt.
Und da spielt er ja auch eine sehr, sehr skurrile Figur. Also es hat ja einfach eine sehr skurrile Handlung auch, eine leicht absurde, die auch sehr meta ist. Und da fand ich die beiden schon fantastisch zusammen. Und jetzt haben sie es halt noch mal wirklich untermauert. Also Fjord ist wirklich ein ganz großer Tipp. Und ich glaube, der wird auch allein durch diesen Erfolg, den er halt hat, auch hier im Kino starten.
Stark.
Ja, 100%.
Ja, vielen Dank für die Filmtipps. Ich habe tatsächlich jetzt drei weitere Filme auf meiner Liste.
Und es wird sehr viel, sehr, sehr viel Rumänisch gesprochen.
Endlich. Hier gucke ich absichtlich nicht auf die Untertitel, damit ich das jedem zeigen kann, dass ich Rumänisch spreche.
Hey Leute, ich weiß, wir sind schon 45 Minuten drin. Es tut mir leid, aber ich glaube, wir müssen auch noch, gib Jonas und mir noch 2-3 Minuten, um kurz über Hope zu sprechen. Ich glaube, das muss sein.
Über den besten Film, der jemals gemacht wurde. Auf der ganzen Welt.
Ist
Punkt.
Crazy.
Er das ist fast nicht ausgesucht. Geht's da um den Wahl?
Es geht nicht um den Wahl.
Okay.
Es ist ein Film aus Südkorea von einem Regisseur, der eigentlich seit 10 Jahren oder so keine Filme mehr gemacht hat.
Der letzte war The Wailing und das ist einer meiner absoluten Lieblings.
The Wailing Hope?
Oh mein Gott, ich glaube, da ist er am Kochen. Der dritte Film einfach heißt Nordsee.
Ja.
Nee, Timmy,
ja.
Ja. Auf jeden Fall ist Hope war eigentlich der Film, auf den ich mich am meisten gefreut habe auf diesem Festival. Und das Wilde ist, ich glaube, kein Film hat so gespalten wie dieser hier. Also da sind wirklich Leute rausgekommen und gesagt, das ist der beste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Und dann gab es Leute wie mich, die gesagt haben, was zur Hölle war das?
Aber es waren vielleicht die besten ersten 30 Minuten, 100. die du in deinem Film, in deinem Leben gesehen hast.
100%. Wenn du mich nach 25 Minuten aus dem Kinosaal geholt hättest und gefragt hättest, wie ich diesen Film fände, hätte ich dir gesagt, das ist das beste Kinoerlebnis meines Lebens. Besser als In the Lost Lands. Okay. Das ist der beste Film, den ich je gesehen habe.
Auch, also unironisch.
Unironisch.
Das war crazy. Also der ist crazy gut in seinen ersten 30 Minuten.
Also jetzt wirklich.
Und was passiert denn dann danach? Ich glaube, ihr verarscht mich.
Nein. Dann wird das gezeigt.
Pass auf, der Film ist 2,5 Stunden lang und es geht.
Ja, schon mal schön.
Oh, ja. Und es geht um ein Dorf in Südkorea, das von einem riesigen Monster heimgesucht wird. Und das Dorf kämpft ums Überleben. Und ist bereits komplett ruiniert. Und es geht um einen Polizisten, der versucht, das Vieh zu erlegen. So. Jetzt geht es natürlich ganz viel darum, wer ist dieses Vieh? Die Sache ist, der Trailer verrät es schon ein bisschen leicht. Der verrät viel zu sehr.
Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich nicht den Trailer gesehen habe, weil der sehr viel aus der Hand
hat. Wir werden es jetzt auch nicht sagen.
Ja, also guckt euch nicht den Trailer an.
Ja, guckt euch nicht den Trailer an, geht in den Film. Ich sag nur so viel. Dieser Film lebt ganz lange von der Spannung, dieses Vieh nicht zu zeigen. Ja. Ich finde, in dem Moment, in dem das Vieh gezeigt wird, ist das so lachhaft schlecht, dass der Film so in sich zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Gerade auch, weil der Film wirklich angeblich hat, die haben noch bis 2 Tage vor der Weltpremiere in Cannes irgendwie noch im Schnittraum gesessen und an dem noch gewerkelt. Und der sieht so unfertig aus.
Ich finde, man merkt das auch an der zweiten Hälfte tatsächlich, dass das ist noch sehr viel Zeug, das man hätte rausnehmen können. Sehr viel sich auch wiederholt.
Aha, ja, okay, aber das heißt, typisches Horrorproblem, einfach hätte man mehr das länger gezogen mit dem Horrorelement, dann Angst zu haben vor etwas Unbekanntem, anstatt das
Ich finde, ein Film, der das richtig gut hinbekommen hat, der nicht unbedingt ein Horrorfilm war, war der Godzilla von 2000, 12, also dieses Reboot, ja. Weil man da Godzilla auch sehr lange nicht wirklich sieht und so die Ausmaße immer nur so sehr nah oder so ganz kurz. Man und ich meine, dieser Godzilla ist ja extrem gut animiert, also ja. Das sieht halt auch gut aus.
Ja, man sieht halt, also vor allem zieht dieser Film halt sehr viel Spannung daraus, wie die Figuren auf das reagieren, was sie sehen, aber ja. Du siehst nicht, was sie sehen und da spielt sich ganz viel in deiner Fantasie ab und das ist so ultra mitreißend.
Ah, wie schade, dass es dann nicht durchgezogen wurde.
Ja, ich glaube, du würdest den Film hassen.
Ja, 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 ich habe aber auch schon gehört, okay, ich glaube, das ist dann nicht so meins. Beziehungsweise dann die ersten paar Minuten. Vielleicht kann man sich die irgendwann mal auf YouTube angucken.
Die sind krass, weil die haben wirklich dieses Dorf gebaut und das sind alles wirklich echte Schauplätze und die Choreografien und was sie da wirklich aufgefahren haben, das ist ja auch, glaube ich, der teuerste südkoreanische Film aller Zeiten. Ja. Und das merkt man und der ist.
Diese Verfolgungsjagd in diesem Film, das ist. Krank. Das muss man erstmal schaffen, ja.
Das ist so krass gemacht, dass wirklich Filme machen vom allerfeinsten. Mhm. Schnitt, Filme machen an seinem Tiefpunkt. So, die Computereffekte sind teilweise wirklich.
Aber wie konnte das passieren? Einfach dann zu wenig Zeit und zu wenig Geld.
Es sind am Ende halt auch sehr viele Computereffekte. So ab dem Zeitpunkt, wo das Monster revealed wird, kommt, halt, kommt das sehr oft vor. Und ich glaube, wenn das nur so ausschnittweise gezeigt worden wäre, hätte man vielleicht auch Practical Effects einsetzen können. Aber dieser Film ist noch ab der zweiten Hälfte, das wird so insane. Das geht in Richtungen, die kannst du dir einfach nicht vorstellen. Okay. Und gleichzeitig ist es halt für so südkoreanisches Kino, es ist halt nicht einfach nur ein Thriller oder ein Horrorfilm. Der ist halt gleichzeitig auch ziemlich witzig.
Ah. Ja, das stimmt. Der hat auch ein paar sehr gute Momente,
Es gibt so einen Monolog in der Mitte des Films. Das ist pure Filmkunst.
Das ist ja.
Wieder mal weiß ich nicht, ob ihr ironisch seid oder nicht.
Dialog geht über Dünnschiss.
Ach schön, ja toll.
Also tatsächlich, ich muss aber auch dazu sagen, also der Saal war am Kochen.
Ja.
Der hat gebebt.
Es gab zehn Applaus, es wurde sehr viel gelacht.
Ja.
Ja.
Aber das klingt eigentlich nach einem unterhaltsamen Film. Ja.
Es ist, ich glaube also wirklich, du kannst, also Jonas findet den ja wirklich unironisch gut, ne?
Ich finde den viel zu lang. Also ich finde viel zu lang. Ja. Die zweite Hälfte, da passiert sehr viel im Wald und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Ey, und aber ich mochte so diesen Aspekt, dass das halt einfach so bad shit crazy ist.
Ja, aber du magst ja auch Roland Emmerich.
Ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen und ich bin sauer, weil ich bin auch wirklich, ich war ein bisschen angefressen von diesem Film, weil ich das nicht wusste und das ist auch, der Film macht das nicht klar. Der endet im Nirgendwo. Das ist ein. Das soll eine Trilogie werden, glaube ich.
Ja.
Und der endet halt wirklich im Mittendrin.
Ja, das klingt aber dann doch wieder ein bisschen nach so Stangenware dann, oder? Also wenn es dann trotzdem in dieser Kulturindustrie hängen bleibt und man dann sagt, man schreibt nicht ein Drehbuch, was einen Endpunkt hat.
Es hat keinen Endpunkt,
jetzt würde ich schon sagen, -10 Punkte.
Das, ja, safe. Also ich aber das damit hat der auch wirklich, als ich dann, keine Ahnung, 10 Minuten vor Ende dachte ich mir so, Moment, die machen gerade eine riesige Schleife. Ah, okay, das ist so ein Ding, das werden die nicht zu einem Ende bringen können. Ja. Und dann war ich wirklich, da saß ich im Kino und sage, oh, nee. Und der macht's halt nicht klar. Er heißt halt nicht, also bei Dune weiß man's und er heißt Dune Part One und man weiß, dass es
Hope Part One. Der Titel ist auch nicht unbedingt gängig für ein Sequel.
Das stimmt. Nee, deswegen Hope, wildes Kino. Okay.
Ich habe den jetzt auch nicht so gut bewertet. Bei Letterboxd habe ich dem 3 Sterne gegeben, aber auch ein Herz.
Ah, okay. Nee, aber das sind checkig. Wenn 3 Sterne und ein Herz, dann kann ich mir vorstellen, wie der Film ist.
Auch da übrigens unbekannter Starttermin.
Unbekannter Starttermin, na gut. Okay, wollen wir in Sphären gehen, wo wir wissen, wo diese Produktionen anschaubar sind und wo die Starttermine vielleicht schon hinter uns liegen. Das ist ein extremes Kontrastprogramm jetzt, weil ihr wart in Cannes, ihr habt euch da Avantgarde-Filme gegeben in Schwarz-Weiß.
Und Hope.
Und Hope. Und währenddessen saß ich zu Hause auf meinem Bett und habe mir Off-Campus angeguckt. Mhm. Habt ihr schon von dieser Serie gehört?
Ja, ist bis zu mir mittlerweile sogar übergeschwappt.
Durchgedrungen. Bei dir, Jonas?
Ja, durch dich.
Ah, ja.
Und das bei meinem Startbildschirm, bei meinem Smart TV war Off-Campus angezeigt. Da merke ich immer so, okay, ich glaube, das ist gerade im Trend.
Ja.
Off-Campus und The Burrows, was so Platz 1 auf Netflix ist.
Nochmal?
The Burrows?
The Burrows. Ja, stimmt.
Das sind so die 2 Hype-Serien, glaube ich.
Stimmt. Aktuell. Ja, die eine habe ich nicht gesehen, aber Off-Campus habe ich mir jetzt mal gegeben, weil das hat mich auch die ganze Zeit so verfolgt. So dieses Bild irgendwie auf meinem Amazon Prime TV-Stick und kauft den neuen TV-Stick. Nein. Sie hat das so komisch ganz ausgesprochen, wie so ein Nachnamen. Ja, oh, der Amazon Prime TV-Stick jetzt für 49 Euro.
Geschäftsführer Jeff Bezos.
Ja, nein, Jeff Bezos gebe ich gar nichts mehr. Es ist eine Hype-Serie. Es ist Heated Rivalry für Heteros, um es kurz zu machen. Es geht auch um Eishockeyspieler, Diesmal sind sie aber hetero. Und es ist eine Serienadaption einer erfolgreichen Buchreihe von Elle Kennedy. Die Buchreihe habe ich nicht gelesen. Generell bin ich gar nicht reingestiegen in diese Eishockey-Romance. Das ist so ein ganzes Subgenre.
Ja, ja. So wie Formel-1-Romance.
Ja, ja, meistens werde ich da schon vergrault von den Frontcovern, weil das, die sind alle sehr generisch und das ist immer so Copy und Paste, ja. So ein Paar, was sich so küsst auf dem Eis. Trotzdem hat mich Off-Campus wirklich positiv überrascht. Die ersten drei Folgen sind extrem generisch und cringe. Mhm. Man muss sich wirklich durchfuchsen durch ganz viele. Kennt ihr das, wenn so im Trash-TV wird das auch häufig gemacht, so Songs, die extrem explizit ausformulieren, was gerade passiert so in der Szene. Wo also die
Tonschere sehr, sehr nah beieinander
ist. Ja, und da singt dann jemand im Hintergrund.
I'm so in love with you.
Zum Beispiel.
Das ist auch der
I'm a girl, 21. Bitte?
Das ist auch der letzte checkt.
Ja, so I'm ungefähr.
I wanna touch your hair. Und dann geht er ihm so, geht er ihr so durchs Haar.
Genau, und das fand ich extrem unangenehm. Da musste ich da kurz meine Augen schließen und sagen, ich halte durch. Ich will mitreden können.
I wanna throw up on you now.
Und tatsächlich hatte ich auch bei Heated Rivalry nicht im selben Maße, aber die ersten zwei Folgen musste ich auch erstmal reinkommen, weil ich da auch argumentieren würde, dass da die Storyline und das, die Charakterentwicklung noch relativ dünn sind und man erstmal mit diesem Sexappeal der Figuren und, ne, sind wir ehrlich, auch der Objektifizierung von Körpern die Leute so reinholen möchte, habe ich das Gefühl gehabt. Und bei Off-Campus ist es ähnlich. Und dann entwickelt sich aber ab der fünften Folge ein dramatisches Element, was ich nicht erwartet hatte. Und da geht es auch wirklich tiefgründig um so Traumata und um komplexe Beziehungsdynamiken, auch um Selbstwirksamkeit. Dieses Coming-of-Age-Element kommt viel, viel mehr hervor wie noch am Anfang, weil ich habe immer sehr Angst, dass gerade bei so Serien für junge Frauen es so krass um die Beziehung geht und sehr wenig dann einfach um Coming-of-Age-Elemente oder um also Selbstverwirklichung. Ja. Und auch um eigene Ziele. Ja, und das fand ich sehr schön, dass die Serie dann auch zum Beispiel weibliche Freundschaften thematisiert hat und alles, was man braucht, um erwachsen zu werden. Und die emotionale Intelligenz von den Männern in dieser Serie, ich war wirklich so, okay, die wissen, was sie tun. Das hat ist wirklich eine Utopie, aber eine, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich würde nicht behaupten, das ist die beste Serie, die ich jemals gesehen habe. Und sie ist auch nicht auf dem Heated Rivalry-Level, wo ich sagen muss, dass sie bei mir in meinen Top-Serien des Jahres ist. Sie entwickelt eine Sogkraft.
Ist sie denn genauso horny wie Heated Rivalry?
Ja, ja. Also es ist dann wieder mal diese ganzen Booktok-Tropes, die man kennt. Also ich weiß nicht, ob ihr ein paar im Kopf habt.
Ja, ich bin größter Fourth Wing-Fan.
Ach so.
Dieser Seite der,
ja, Force Proximity ist ja bei Fourth Wing auch so ein Ding. Und hier ist das die Trope von Fake Relationship. Das heißt, es geht um einen Eishockeyspieler, der Captain ist, eine Eishockeymannschaft, spielt auf einem College. Und sie ist so ein bisschen auch wie bei High School Musical, ist so eine Gesangsstudentin. Also sie studiert so eigentlich klassische Musik, aber muss dann bei so einem Pop-Musik-Wettbewerb mitmachen, damit sie ihr Stipendium behält. Und er ist halt eben dieser Sportler-Typ. Und da geht es auch viel darum, dass beide so eine Leidenschaft haben, aber sich dann irgendwann so annähern und auch dem anderen dann so zeigen, dass das auch eine Berechtigung hat, zum Beispiel Sport zu lieben oder eben Musik zu lieben. Mhm. Also es ist schon sehr, man kennt die Geschichte, die wurde schon 5-mal durchgenudelt. Ja. Aber ja, das Spannende ist dann, dass sie was miteinander anfangen, um einen anderen Typen eifersüchtig zu machen. Das ist extrem konstruiert. Und dann geht es so ein bisschen darum, dass sie dann sich verlieben, obwohl sie eigentlich nur so tun, als wären sie zusammen.
Ich muss aber auch sagen, als dieser Heated Rivalry-Hype war, auch nach der ersten Folge, nach den ersten zwei Folgen, glaube ich, war ich auch wirklich noch gar nicht auf dem Dampfer. Ich dachte, das ist loco. Das ist,
ja, das macht halt irgendwann Klick.
Und ab der dritten Folge hat es dann wirklich Klick gemacht. Mhm. Und ich habe verstanden, wie klug diese Serie eigentlich auch agiert und wie clever die geschrieben ist und wie tiefgründig die auch sein kann, wie emotional das einen. Das hat mich richtig, richtig mitgerissen, wie kaum eine andere Serie in den letzten Jahren. Deswegen habe ich eigentlich Bock auf Off-Campus, aber es klingt auch so ein bisschen wie ein Knock-Off.
Ja, es ist sehr in diesem Fahrwasser auch bewilligt geworden, finde ich. Also so ist es natürlich auch nicht dumm, jetzt was rauszubringen, was ein bisschen die Lücke füllt für die ganzen Heated Rivalry-Fans.
Das ist wie The Last Kingdom nach Game of Thrones.
So ein bisschen. Und ich finde das per se jetzt erstmal gar nicht schlimm, weil ich habe mir die Serie auch angeguckt und hatte eine gute Zeit, aber ich würde behaupten, dass es doch dann das fadere Abbild von Heated Rivalry ist, weil ich finde, bei Heated Rivalry schwingt ja natürlich auch nochmal eben diese ja, so Erforschung von Homosexualität mit, die jetzt hier nicht thematisiert wird, weil es einfach nicht die Figuren im Zentrum sind, die zum Beispiel ja, queer sind. Deswegen, ja, kann man machen.
Kann man sagen, Off-Campus ist für alle, denen Heated Rivalry zu queer war? Oder
wie? Ja, also ich würde sagen, für alle, die auch Heated Rivalry mochten und die aber auch trotzdem so ein bisschen gerne wissen wollen, was passiert. Also es ist nicht überraschend. Also diese Serie bewegt sich in den Konventionen. Wenn man daran aber Spaß hat, dann kann man sich die angucken.
Was ist mit Eishockey-Fans? Kommt die auf ihre Kosten?
Tatsächlich wird mehr über Eishockey geredet als über Heated Rivalry. Aber da, die Szenen habe ich fast ein bisschen geskippt, weil ich war so, oh Gott.
Du kannst mir jetzt nicht sagen, wie gut die eishockeymäßig spielen währenddessen.
Nee, also es ist dann doch immer, um irgendwas zu erzählen, eher über die Figuren und so. Ja, ja, aber Garrett, das ist wirklich, also tolle Garrett. Figur.
Shoutout an
Garrett. Garrett Graham, ja.
Ja. Shoutout an Garrett, Gleb und Mihai. So.
Die können unterschiedlicher wahrscheinlich nicht sein.
Ich finde auch Gleb ist so ein geiler Name.
Gleb klingt irgendwie cool. Ja. Ne? Gleb.
Es klingt aber auch was wie so eine Ethnie aus Star Wars oder so.
Ja, es klingt, Alien. Ja, Ethnie. Es klingt Gleb. Fast wie Glub Shitto.
Glub Shitto, ja.
Ja.
Star Wars.
Euphoria.
Minotauro.
Ist das genauso empfehlenswert wie Off-Campus?
Nein. Genau, also in einem Atemzug mit Garrett würde ich niemals Nate Jacobs sagen, weil eine der schlimmsten Figuren, männlichen Figuren, die jemals geschrieben wurden, würde ich behaupten. Und Euphoria hat ja jetzt die 7. Folge letzte Woche rausgebracht und jetzt kommt nächste Woche die letzte. Mhm. Jonas, du bist auch up to date?
Nee, ich glaube, ich bin bis zur Folge 5 oder 6.
Okay.
Ja. Aber wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen über die erste Folge gesprochen.
Wie euphorisch seid ihr jetzt?
Also schon seit der ersten Folge nicht mehr so. Und ich muss auch sagen, ich gucke es auch eigentlich nur noch an, um es, so mein innerer Monk sagt mir, ich muss das halt beenden. Mhm. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch schon abgebrochen.
Aber das soll enden nach dieser Staffel.
Ja, ja, das ist das Finale.
Zum Glück.
Zum Glück, ich kann es auch nicht mehr sehen. Also ich quäle mich durch jede Folge. Ich habe wirklich gar keinen Spaß mehr an dieser Serie, was krass ist, weil ich war so ein Fan von den ersten beiden, obwohl die zweite schon geschwächelt hat. Aber ich finde diese Entscheidung, das in so einem Western-Setting anzusiedeln und total reinzugehen in diese Quentin Tarantino-Tropes, die dann auch so cringe eingearbeitet sind, wo ich dann auch denke, das hat nichts mit einer Künstlerin Vision zu tun, sondern einfach nur so eine Effektheischerei. Und natürlich, wir müssen auch über den Elefanten im Raum reden. Sydney Sweeney wird in jeder Folge einfach komplett fast ausgezogen.
Das wirkt fast schon so, als ob Sam Levinson sich so an ihrem Körper aufgeilen will.
Und es ist krass.
Wir wurden gewarnt. Es gab die Idol. Und das war eine der schlechtesten Serien, die ich je gesehen habe.
Aber ich will kurz noch mal eine Szene. Komm. Wir nehmen euch mit. In einer Szene, was an sich ein cooler Effekt ist, ist Sydney Sweeney so ein bisschen wie so Godzilla. Sie wird halt in so eine Stadt reingesetzt und sie ist dann so extrem riesig.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt kommt's zurück.
Einfach so, oder?
Ja, so, es hat nicht wirklich ein, würde ich sagen, ein erzählerisches Element. Also es addiert nicht wirklich was zu ihrer Figur, sondern.
Ich glaube, das soll heißen, sie wächst über sich hinaus.
Ja, aber.
Okay. Sehr platt.
Let's be real, es ist einfach nur so ein Fetisch, glaube ich. Also es ist auch, geht dann darum, dass sie dann auch gleichzeitig irgendwie mit so einem Typen, weil sie hat ja so ein Onlyfans, gerade mit ihm so, was macht man, FaceTime, keine Ahnung, und ihm dann da irgendwas erzählt, was Erotisches. Und dann.
Das ist so, das ist so, das geht so Richtung Hope von dem Crazy Faktor her.
Ja, genau. Und dann, sehen wir, wie sie, er sitzt dann in seinem Büro und sie ist dann ja so riesig, riesig groß und guckt dann so ins Fenster rein. Und dann zieht sie sich aus, sorry, ich kann das gar nicht glauben, dass ich das hier in diesem Podcast mal sage, aber dann presst sie so ihre Brüste so an diese Wand, an dieses Fenster,
das damit so wir das alles gedrückt. Sehen.
Und das ist so extrem krass, wo ich wirklich so dachte, nee, tut mir leid, das kann man nicht mehr verantworten. Was ist das denn bitte? Das ist so eine Teenager-Serie immer noch sein. Das zum einen. Und zweitens, so, das hat überhaupt gar keinen, also das rechtfertigt diese Nacktheit, rechtfertigt gar nichts. Also ich war wohl so sprachlos, weil ich wirklich so dachte, Sam Levinson, tut mir leid, aber du bist so ein Creep. Also das war meine Antwort auf alles dann am Ende.
Das hätte gerade alles auch zu The Idol gepasst.
Ja.
Ist wirklich, also erzählerisch gar nichts passiert.
Nee.
Und alles nur so richtig cringe-edgy ist.
Ja. Ich würde, um noch was Positiveres zu sagen, jetzt in der letzten Folge, die jetzt rauskam, die 7., da gab es so eine ganz spannende Szene, wo es dann auch um den Tod einer Figur ging, die ich jetzt nicht, wo ich jetzt nicht spoilere, aber die fand ich ganz spannend inszeniert und das ist jetzt auch nicht was, was mich vom Hocker gehauen hat, weil das auch schon dreimal gemacht wurde, aber trotzdem, klar, man merkt halt immer noch, dass er an sich gut inszenieren kann, also von ja. auch der Bildsprache her oder zumindest irgendwie von der Ästhetisierung. Hat er immer noch was auf dem Kasten.
Sondern auch sein Team.
Auch nicht nur er, genau. Aber ich finde wirklich, was alles, was in diesem Regietopf fällt, also so wirklich Entscheidungen von so dramaturgischen Aneinanderreihungen, also wirklich Panne. Einfach nur Müll.
Ich habe noch nie etwas Positives über diese Staffel gehört bisher. Ja. Also Euphoria wird quasi hier zunichte gemacht.
Sie wird tatsächlich zu Grabe getragen. Ja. Schade.
Apropos zu Grabe getragen.
Oh ja, stimmt. Lass uns direkt in der Hate-Welle bleiben. The Boys.
Die finale Folge ist raus. The Boys ist abgelaufen.
Ich will nur gerade sagen, ich habe die letzten zwei Folgen noch nicht gesehen.
Okay, dann.
Ich bin quasi in der vorletzten Folge. Ich finde es nicht so schlimm bisher. Ist es wirklich, also ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr das so schrecklich findet.
Also ich finde es nicht so schrecklich. Ich finde es einfach nur, es ist mega läppsch, das Ende. Okay. Es ist einfach läppsch hoch 10.
Okay.
Ich würde tatsächlich ein bisschen kritischer sogar noch sein, weil ich finde, es ist extrem lausig. Das hat bei mir auch bei der vorletzten Folge, ich hatte da lausig, bis dahin.
Lausig ist so ein gutes Wort.
ja, ist wirklich lausig. Vorletzte Folge war bei mir, bis dahin hatte ich noch kurz Hoffnung, dass irgendwie eine größere Geschichte erzählt wird, dass mal committed wird zu einem Storystrang, dass es irgendwie was Übergeordnetes gibt, wo man dran festhält, ein großer Plan, der endlich irgendwie Früchte trägt. Nein, es wird alles wieder verworfen, alles wird wieder auf Null gedreht, damit man den Schockfaktor behält. Mhm. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich glaube, diese letzte Staffel, obwohl die letzten paar Staffeln schon immer wieder so ein repetitives Element hatten und es war ein bisschen, weiß ich nicht, man hatte sich so satt gesehen an diesem The Boys-Konzept, für mich persönlich, habe ich gedacht, hey, wenn sie jetzt nochmal eine gute Idee haben und über eine Staffel hinweg stringente Geschichte erzählen, dann hätte ich gesagt, solide Serie. Aber The Boys hat es echt für mich geschafft, in den letzten beiden Folgen das so in den Sand zu setzen, dass ich echt enttäuscht war am Ende. Okay. Also für mich wirklich, ich war sauer. Ich habe die letzte Folge geguckt, ich war so, ist das deren Ernst?
Ich werde das heute Abend noch zu Ende gucken.
Ja, du guckst voll leid, zu Ende.
Vielleicht findest du es auch besser.
Ich werde es auch noch zu Ende gucken, aber ja. Ich meine, dass die irgendwie jede Folge sich dann doch irgendwie wiederholt, das ist ja auch schon seit einigen Staffeln klar. Und trotzdem konnte ich dieser Serie immer noch viel abgewinnen. Finde ich schade.
Ich finde es halt auch irgendwann, die Serie wollte sich auch immer von Staffel zu Staffel noch übertrumpfen in dem Gore-Faktor und von wer mit wem alles gebumst hat. Und dann kommen hier wieder irgendwie so drei Namen von bekannten Personen aus unserem Leben, die noch reingeworfen werden. Und ich finde, das wiederholt sich schon seit zwei Staffeln. Seit drei Staffeln. Also ich bin anfangs war ich immer so sehr intrigued. Mhm. So immer am Anfang jeder Staffel, so geil, jetzt geht's wieder los, ich hab Bock.
Ja.
Und dann gab es immer diese Ermüdungserscheinung dann über die Staffel hinweg, weil halt nie wirklich so eine spannende Geschichte erzählt wurde. Und weil ich bin irgendwann auch bei The Boys ausgestiegen mit diesem, wie heißt das nochmal, mit dem Wie?
Achso, mit dem Compound V.
Genau, Compound V und wie das zusammenspielt und wie die jetzt die Kräfte von dem einen wegbekommen. Und ich finde, das hat irgendwas für mich irgendwann so gar keinen Sinn mehr ergeben. Da bin ich komplett outgezoned, war es für mich einfach so, ja, okay, macht ihr, was ihr wollt.
Das Problem, achso,
was willst du sagen? Ich wollte nur gerade eine Sache sagen. Ich fand es richtig entlarvend in dieser Staffel. Du hast ja spätestens seit, ich glaube, der wurde mit Herogasm eingeführt, diese Figur mit dem riesigen Penis, der das herumschwingt und alle damit schlägt und sagt, hahaha, aber haben wir drüber gelacht. Und das dann in dieser Staffel wirklich derselbe Gag nochmal mit Hoden gemacht wurde.
Ja.
Und es ist einfach nochmal einen zweiten Soup gab und es war eigentlich exakt derselbe Gag.
Mm, eben, und ich finde, das ist ja auch nochmal das eine. So, The Boys war ja schon immer ein bisschen flach und ne, dann kann man da kurz drüber lachen und Butcher hat immer wieder einen lustigen Spruch auf den Lippen und sagt irgendwie fünfmal Bollock so. Und ich finde, das würde ich sogar noch akzeptieren als so dieser The Boys-Vibe. Aber ich würde wirklich dafür plädieren, dass diese Staffel schlecht geschrieben ist, weil es gab so drei Szenen, wo man gemerkt hat, die Writers haben eine Figur etabliert, die aus dem Weg geschafft, weil sie irgendwie noch Zeit schinden mussten bis zum Ende der Staffel und haben dann eine weitere Figur so umgepolt, damit sie die so Rolle erfüllt von der anderen. Also so, es war so offensichtliche so Writing-Lücken, die mir da so aufgefallen sind, wo ich wirklich da dachte, boah, schade drum, weil das Team dahinter ist, glaube ich, extrem sympathisch und Eric Kripke hat ja auch Supernatural gemacht und es gab auch jetzt in der neuen Staffel so eine Folge, wo dann alte Supernatural-Darsteller Darsteller wieder dabei waren. Und ich finde, dieses Satire-Element und das Gesellschaftskritische an The Boys war auch in dieser Staffel wieder lustig und stark. Aber ja, ich finde, alleine, wenn man Gen V gesehen hat, die Figur von Marie Monroe, wie sie sie eingeführt haben als große Waffe gegen Homelander und dann war es, hat es im Nichts geendet. Er hat schon Game of Thrones Level für mich an so Figuren, die richtig in Sand gesetzt wurden. Sorry, ich höre jetzt auf.
Ich habe Gen V nie gesehen und dann kamen plötzlich diese Figuren rein. Ich denke mir so, hä, woher kommen die jetzt und warum spielen die jetzt überhaupt eine Rolle? Und am Ende spielen sie überhaupt gar keine Rolle.
Gar keine Rolle.
Und das war dann einfach so dieses wahrscheinlich so ein Versprechen, ja, die kommen irgendwann mal drin vor und dann so, ja, komm, schreiben wir sie irgendwie
noch in den letzten Folgen rein. Das war wirklich wie so eine Checkliste abgehakt.
Ja.
So, wir müssen das noch machen.
Aber Leute, so, ne, ihr müsst euch das mal geben. In Gen V wurde sie eingeführt als, also sie wird Homelander töten und ich war dann wirklich so, okay, das it will be Arya Stark all over again, weil wir wollen ja natürlich, dass die Boys Homelander so umbringen. Wir sind daran ja investiert. Ja. So, wir wollen ja Butchers so Rache irgendwie sehen. Und
das ist ja der Story-Arc, der aufgemacht wurde. Der muss ja auch dann zugemacht werden.
Und die haben sich selbst dieses Problem geschaffen, eine neue Figur zu etablieren, die kein Schwein kennt, die nur The Boys sehen. Und dann hätte es dazu kommen müssen, dass sie am Ende diesen finalen Schlag vielleicht erhält. Und das dann, finde ich, so beiseite zu wischen, ist ja einfach schlecht. Das ist dieses Spin-off-Problem.
Ich glaube, The Boys wurde dann einfach so erfolgreich, dass es so einfach auch ein bisschen vielleicht zu sehr am Leben gehalten wurde. Das sind einfach zu viele Staffeln. Ich finde, das, was dann erzählt wird, trägt sich nicht über 5 Staffeln und trotzdem steckt da ja eigentlich so gerade in den ersten 3-4 Staffeln einfach eine richtig, richtig gute Serie drin.
Eben. Ja. Ich bin auch nur so sauer, weil ich auch Fan bin und war von der Serie und nur nicht jetzt von der letzten Staffel und ich auch immer noch in der Staffel das Potenzial gesehen hätte, dass das eine gute Staffel wird.
Also wenn ihr euch wirklich was Gutes gönnen wollt, lest den Comic, weil das Ende des Comics, das ist eines der besten Comic-Enden, das ich jemals gelesen habe. Und da geht's auch noch, das geht über so einen Punkt hinaus, wo so eine Bedrohung so quasi überwunden wird und dann geht's darüber hinaus und dann wird's noch viel spannender.
Hm. Ja,
ja, Leute, lest mehr Comics. Das unterschreibe ich.
Ja. Wollen wir zum Start der Woche kommen?
Ja.
Start der Woche.
Xenia, was zur Hölle ist Passenger? Kannst du mich aufklären?
Mhm. Ich als alte Passenger Princess, ich fahre ja meistens nicht Auto, sondern sitze immer daneben und sage, oh, da ist eine rote Ampel, bremsen.
Du bist quasi für Verpflegung und für DJ und Navigation.
Ein Vollzeitjob, könnte man meinen. Und ich halte mich dann auch immer passiv-aggressiv in so Kurven so fest.
Das mache ich ja.
Immer so, oh, das war aber jetzt ein bisschen schnell. Nee, Spaß. Passenger ist ein Film von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, André Ovredal. Övredal. Und ist ein Horrorfilm, der seine Runden gemacht hat im selben Atemzug, zum Beispiel mit Obsession oder auch jetzt,
Ja, Companion.
Was meinst du? Ja, genau, Backrooms. Der jetzt dieses Jahr hochgehandelt wird. Das ist so dieses New Wave Horror mal 2. Also alle sagen, diese 3 Filme, die werden jetzt einschlagen wie eine Bombe. Und deswegen war ich auch im Vorfeld positiv gestimmt, dass Passenger mich da überzeugt und dass das kein stangenwahrer Horrorfilm ist. Es geht um ein Paar, was seine Wohnung hinter sich lässt und anfängt mit so einem Camper rumzureisen durch Amerika und dann auf so eine alte Legende stößt, die sie dann anfängt zu verfolgen.
Wie stoßen die auf diese Legende?
Naja, also sie fahren einfach an einem Unfall vorbei und dann kriegen sie mit, dass etwas passiert ist mit diesem mit diesen beiden Freunden und dann wären sie besser nicht stehen geblieben. Der Film spielt halt sehr mit alten so Legenden und Mythen, natürlich auch mit so einer sagenumwobenen Atmosphäre. Und ich finde, gerade wenn es um diese amerikanischen Roadtrip-Movies geht, das kriegt mich immer so ein bisschen, sobald ich so Appalachen höre oder irgendwie so, wisst ihr, so Wälder, wo man so nicht das Ende sieht, dann bin ich schon gegruselt. So und ich liebe Grusel.
Die Everglades. Folk-Horror.
Eben.
Die Rockies.
Zum Beispiel.
Unerforschte Weiten.
Den Rust Belt.
Zum Beispiel aber auch so diese mythologischen Wesen, die so keiner kennt, also so Skinwalkers, The Mothman, ich bin sowas von dabei, der Nebel, The Fog, so.
So ein Minotaure am Fjord.
Ja, jetzt sagen wir einfach nur noch Wörter hintereinander. Ja. Das ist
Podcast-Szene.
Wirklich, auch wenn das mein Deutsch-LK-Lehrer sehen könnte.
Herr Bredel.
Herr Bredel, Genau, ich finde trotzdem, dass The Passenger ohne das The nicht das Potenzial erfüllt hat von einem coolen Folk-Horror-Horrorfilm, weil er dann leider sehr generisch wird. Und trotz des vielversprechenden Starts, weil man viel hätte damit machen können, das auch wieder in der zweiten Hälfte verliert, weil man dann diesen Mythos übererklären will und dann wird es irgendwann zu so einem Superheldenfilm so ein bisschen, boah, wo man schade wirklich versucht, dagegen so anzukämpfen, checkt ihr?
Ja.
Und ja, ich war dann leider enttäuscht, aber ich würde trotzdem sagen, dass man mit dem Film einen soliden Horrorfilm kriegt, der leider nicht über dieses diese Jumpscare-Struktur aber sich hinaus bewegt, wo ich dann schon sagen würde, alles, was ich von Obsession gehört habe, der ist der weitaus stärkere Horrorfilm.
Ich freue mich da so sehr drauf. Wir sehen ihn ja in ein paar Tagen. Der lief ja schon auf ein paar Filmfestivals und da wurde der so krass gehypt. Und der startet ja am 25. Juni, also in einem Monat. Und dieser Obsession scheint wirklich. Der ist, glaube ich, in den USA schon angelaufen, ne? Wenn ich mich
nicht
irre.
Das weiß ich nicht. Aber es wird hier sehr gehypt im Team auch.
Und auf den freue ich mich sehr.
Ich habe auch gerade gesehen, dieser André Øvredal, das ist auch der Regisseur, der Trollhunter gemacht hat. Hm. Und das ist einer meiner Lieblings-Found-Footage-Filme.
Ah, cool. Ja, ein bisschen Found-Footage oder irgendwas anderes, so formal-ästhetisches, was den Film ein bisschen interessanter gemacht hätte, hätte ihm auch gut getan. Ja. Weil es war wirklich so, ja, und jetzt ist die Kamera und die wandert einmal um das Auto herum. Oh, was steht denn da? Hi. Ja.
Okay. Jonas.
Ja.
Was zur Hölle ist Star City?
Ich als alter For All Mankind-Fan, der jetzt auch noch mitten in der fünften Staffel steckt, das ist eine Spin-off-Serie zu For All Mankind. Da ist es von der fünften Staffel, da läuft jetzt dann bald die letzte Folge. Es wird nur noch eine Staffel geben und Star City ist eben so ein neues Spin-off. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch mehr Staffeln geben soll. Ich habe bisher die ersten zwei Folgen gesehen. Und das erzählt quasi, ich meine, bei For All Mankind geht es ja darum, dass die Sowjets zuerst auf dem Mond gelandet sind und dass das Space Race deswegen niemals aufhört und dass halt Milliarden über Milliarden an Dollar und Rubel in die Weltraumforschung und in Raumschiffe gesteckt werden. Raumschiffe, cool. Und genau, For All Mankind zeigt das halt aus der Sicht der Amerikaner und von ein paar Figuren, die auch noch in den folgenden Staffeln, weil es gibt ja immer diese krassen Zeitsprünge zwischen den Staffeln, immer noch vorkommen. Und in For All Mankind ist ja gerade so ein bisschen diese Staffelübergabe zwischen so neuen Figuren und alten Figuren. Und For All Mankind, Star City zeigt jetzt eben die sowjetische Seite von diesem Space Race. Und es beginnt auch damit, dass in den ersten 5 Minuten landet halt ein Sowjet auf dem Mond und entfaltet die Fahne mit Hammer und Sichel. Und in der Serie geht es um so drei Figuren. Einer ist, der wird nur Chefdesigner genannt. Der hat quasi so diese ganzen Raumkapseln und auch Stationen und sowas designt. Der ist also sehr wichtig. Der wird auch gespielt von Rhys Ifans. Ich weiß nicht. Der Otto Hohenturm spielt in House of the Dragon. Dann geht es noch um eine Frau, die erste Frau auf dem Mond werden soll. Und es geht um eine Figur, die auch später in For All Mankind nochmal auftaucht. Morozova heißt die. Die ist da die Chefin des KGB. Und das zeigt quasi so ihre Anfänge, wie sie bei das Leben der anderen so Gespräche abhört und dann so Recherchen anstellt, was die Leute da alles gemacht haben. Und das verfolgt eben diese drei Figuren dabei, wie sie halt in der Sowjetunion leben. Und wo es halt sehr viel darum geht, dass es den Anschein haben soll, als ob die Sowjetunion so sehr erfolgreich ist und alles andere ist halt untergeordnet. Und so in den ersten zwei Folgen. Ich glaube, es gibt 8 Folgen. Mhm. Ich fand es bisher sehr gut. Also jetzt nicht überragend, aber ich bin halt auch bei For All Mankind bei den schwächeren Staffeln. Die finde ich ja auch noch gut. Das ist so eine Komfortserie von mir.
Ich bin da schon längst raus bei For All Mankind. Irgendwann hat es mich rausgeworfen.
Ja. Vielleicht einmal bei Star City reinschauen, weil so einen kleinen Perspektivwechsel. Es hat auch so einen sehr eigenen Look. Das sieht nochmal anders aus als jetzt For All Mankind. Es hat einen sehr roughen, sehr körnigen, sehr filmischen Look.
Oh, das ist schön. Das klingt sehr cool.
Ja.
Rhys Ifans oder Ivans klingt auch sehr cool.
Und es geht halt also ich finde, For All Mankind war halt so immer so diese Alternativweltgeschichte super spannend. Und so das Drama auch sehr viel. Und das hier ist eher so, es geht in Richtung von einem Spionage-Thriller.
Cool. Mhm.
Ja.
Das klingt sehr cool.
Ja.
Star City auf Apple TV Plus. Und es startet noch was, was, glaube ich, niemand von uns gesehen hat, obwohl es eigentlich ja mal richtig hohe Wellen geschlagen hat. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, dass bei den BAFTAs, diesem Preis von der BBC in UK, dass es einen Vorfall gab, nämlich es gibt diesen Film, der heißt I Swear, was halt ein sehr cleverer Titel ist, weil das halt sowohl heißt Ich schwöre, als auch Ich fluche, und es um einen jungen Schotten geht, der am Tourette-Syndrom leidet und halt auch wirklich Ticks hat und flucht, und das ist halt die Geschichte eines echten Mannes, und dieser Film also der Hauptdarsteller war bei den BAFTAs und er leidet halt wirklich am Tourette-Syndrom, und dann gab es diesen Vorfall, dass zwei schwarze Männer auf der Bühne standen, nämlich Michael B. Jordan und Delroy Lindo. Und er so das N-Wort reingerufen hat.
Also es war John Davidson, auf dem der Film basiert. Genau. Also der Hauptdarsteller Robert Aramayo ist nicht an Tourette erkrankt, aber ach so, sorry, ja, alles nee, alles gut.
Tut mir, aber genau, die Person, um die es geht in dem Film,
John Davidson.
Genau, John Davidson, der hat halt das N-Wort gedroppt. Und es war so, dass das einen sehr großen Skandal hervorgerufen hat. Und auch Leute wie Jamie Foxx zum Beispiel auch geäußert hat, mir ist egal, dass er Tourette hat und so weiter. Er hat dieses Wort in sich und so weiter, das kann nicht sein. Und viele dann aber auch gesagt haben, ja, aber genau das ist ja das, was das Tourette-Syndrom ist und macht. Und so funktionieren eben Ticks.
Kann man sich ja nicht aussuchen.
Mhm. Ja, eben. Und BBC hat sich dann auch entschuldigt, weil die eigentlich die technischen Fähigkeiten hatten, das N-Wort auch rauszuschneiden, weil die ja 30 Sekunden verzögert immer streamen und das aber dann nicht gemacht haben. Deswegen war auch BBC im also es war einfach ein riesiger Clusterfuck.
Ich sehe auch eher da BBC in der Schuld, irgendwie das dann halt auch auszustrahlen, obwohl sowas ja auch durch Abnahmesteifen geht und so.
Ja.
Und das irgendwie auch aufzuarbeiten, weil ich finde auch, man muss ja dann in dem Sinne auch John Davidson, also alle Beteiligten müssen irgendwie so einem Schutz gewährt sein, also Daryl Lindo und Michael B. Jordan und halt aber auch John Davidson in so einem Szenario, weil ich meine, es ist eine unfreiwillig rassistische Äußerung. Ich habe auch das Gefühl, dass man, dass das eher auch noch mal krass gut zeigt, dass so ein Film wie Verflucht normal, wie er jetzt auf Deutsch heißt, so total wichtig ist, dass man sich eben mit dem Tourette-Syndrom befasst. Weil ich weiß auch sehr wenig darüber. Deswegen will ich jetzt auch nicht über diese Situation urteilen, sondern eher sagen, boah, ich glaube, ich will diesen Film halt einfach sehen, um mich da mehr zu bilden.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, also es hat sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Und jetzt kommt halt dieser Film in Deutschland raus und heißt hier Verflucht normal. Was leider so ein bisschen generischer Titel ist, aber ich check's auch. Also ich will da gar keinen Vorwurf machen. Da gibt's viel, viel schlimmere deutsche Titel. Ich finde das schon okay. Natürlich geht da so ein bisschen diese Doppeldeutigkeit und Dreifachdeutigkeit von I Swear so ein bisschen verloren, weil ich finde diesen englischen Titel extrem elegant gewählt. Den Film konnten wir leider alle zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen, aber ich will es nachholen.
Ja. Aber weißt du, wer Robert Aramayo ist, Jonas?
Ja, ich weiß es. Ich wollte nämlich gerade Alpe fragen. Ah, weißt du, wer Robert Aramayo ist?
Adam aus Hoke.
Also richtiges Franchise, aber falsch. Es ist der junge Ned Stark.
Aus
der sechsten Staffel.
Ja,
aber er ist auch
fucking Elrond
in Rings of Power.
Ah ja, stark. Und Rings of Power, die dritte Staffel, soll jetzt am 11.11. starten.
Die Jacke-Staffel.
Die Jacke-Staffel.
Elrond. Ja, Elrond.
Trink noch eine
mit. Ja, das ganze Jahr. Aber das würde die Staffel echt besser machen. Ja.
Rings of Power auf Kölsch. So, alle Dialoge, die irgendwie einen Sinn darin oder Quenya sind auf Kölsch oder Sächsisch.
Leute, Stadt mit K, Königsmund. Stadt
mit K. Aber das ist ja nicht die Mittelerde. Also, jetzt vermischen wir hier die Franchise, aber ja.
Ich find's aber krass, dass, also, ja, stimmt, ich bin auch selber im Kopf gerade komplett durcheinander gekommen. Wow. Alles cool. Aber krass, dass er sowohl den jungen Eddard Stark als auch den jungen Elrond spielt. Das ist ja
wild. Ja.
This guy has range.
Als auch John Davidson. Und dafür hat er einen Preis gewonnen.
Ja, stimmt, genau. das ist Verflucht normal, startet diese Woche in den deutschen Kinos. Ja, und Verflucht normal ist auch dieser Podcast nicht, würde ich hoffen. Normal will ich nicht sein, aber verflucht.
Was?
Keine Ahnung, wie ich gerade die Überleitung zu dieser Abmod mache. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gut mit 5 Sternen auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Das unterstützt den Kanal und uns. Und ihr zeigt uns damit eure Liebe. Und die geben wir auch zurück nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, am Freitag.
Verflucht normal.
Ja. Und ich will mit einem schönen Zitat von Gandalf enden. Et küt wird küt.
Geil.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, mein Name ist Desodog. Ihr seid hier in Kreuzberg, 36.
Dennis Kuspert war nicht nur als Rapper Desodog bekannt, sondern später auch als Terrorist Abu Talha al-Almani.
An Merkel und Innenminister und Außenminister, ihr führt Dschihad in unseren Ländern und wir werden den Dschihad in eure Länder bringen.
Ich bin Azadeh Peshman und wie der Gangster-Rapper von den Kreuzberger Straßen zum IS nach Syrien kam, erzähle ich im Podcast Deso, der Rapper, der zum IS ging. Hört jetzt rein.
Das war ein Podcast von Funk.